Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf am 7. März. Das ist für die aufmerksamen Zuhörer nur eine Woche, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und deswegen ist nicht so ganz so viel in zumindest meinem Leben passiert. Aber ich begrüße erstmal den lieben Mattes und frage ihn, was in seinem Leben so passiert ist in den letzten 7 Tagen.
Ja, stimmt, so lange liegt unsere letzte Aufnahme ja noch gar nicht zurück. Und wir hätten uns ja auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, aber jemand ist die nächsten Tage unterwegs. Und genau. Dann haben wir gedacht, weil das nächste Woche dann auch terminlich mit unserem geplanten Konzertbesuch etwas schwierig wird, vor allen Dingen, weil man den Tag danach vielleicht noch so ein bisschen im Essig liegt, versuchen wir das mal diese Woche zu schaffen. Und was soll ich sagen, es hat so gerade eben hingehauen. Und ist eigentlich auch nicht so viel passiert. Ich habe viel gearbeitet, habe mich ansonsten ein bisschen mit der Folgenvorbereitung auseinandergesetzt. Zum Zocken bin ich leider weniger gekommen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich bin jetzt auch so ein Baldur's Gate 3 Opfer geworden, aber das muss jetzt noch bis zum Wochenende warten, dass ich da mal wieder ran kann. Und dementsprechend wenig Spektakuläres.
Ja. Bist du noch da?
Ja, ich bin ganz bei dir. Mehr habe ich dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen.
Das hörte sich jetzt so an, als wenn da jetzt noch irgendwie ein Nachsatz kommt.
Nee, also ich habe gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber ich wollte eigentlich warten, bis du mich dann gleich fragst, ob ich euch denn neue Musik mitgebracht habe.
Mattes! Hast du uns neu? Nein, warte, ich werde noch ganz kurz erzählen. Ja, ich bin tatsächlich die nächsten Tage ein bisschen hier außer Landes, deswegen nehmen wir relativ zeitnah auf. Das hat sich ganz gut ergeben, dadurch, dass wir eine Zeitgeist-Folge machen, wie ihr unschwer am Titel erkannt haben dürftet, der Folge. Und wir haben uns auch vorgenommen, wir machen mal wieder zwei Bands. Wir hatten ja so ein bisschen faul die letzten Zeitgeist-Folgen jeweils nur eine besprochen, aber eigentlich wollen wir ja zwei besprechen und das passt ganz gut. Mattes, aber du hast es gerade schon gesagt, was hast du denn so in letzter Zeit Neues an Musik für uns entdeckt? Unsere neue Rubrik, wir hören Musik.
Ja. Chapel of Disease und Lucifer, die beiden Bands, um die es hier geht, aber das ist eigentlich gar nicht das Spannende, weil es das ja die Folge heute so ein bisschen bringen soll, hoffentlich. Aber mir sind zwei Sachen passiert. Ich bin ja oft ein Schoßkind des Glücks und ich hatte direkt die Woche zweimal Pech gehabt.
Okay.
Einmal hat es mal wieder mein In-Ear-Headset dahin gerafft. Beim ersten Mal, das ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte ich mir das Gleiche nochmal neu besorgt, weil ich damit eigentlich immer sehr zufrieden war. Hat es einen Wasserschaden gehabt, weil es mir dann durch Unachtsamkeit mal in die Badewanne gerutscht ist. Das war ich dann selber schuld. Diesmal war ich es auch wieder schuld. Und zwar diesmal habe ich mein Headset auf einem Wäschehaufen vergessen und dieser Wäschehaufen ist dann in der Waschmaschine gelandet. Also habe ich es dann wieder geschafft, durch einen amtlichen Wasserschaden wieder einmal Geld ausgeben zu können. Und zu allem Unglück kommt noch hinzu, das Headset, was ich hatte, das gibt es leider nicht mehr und jetzt musste ich auf einen anderen Hersteller ausweichen. Sah so ähnlich aus, ob es eine ähnliche Qualität hat, kann ich noch nicht so sagen. Hört sich erstmal ganz okay an. Du hast mir gerade ja schon gesagt, ich klinge nicht komplett katastrophal.
Nee, du klingst besser in deinem Ohr.
Ja, tatsächlich. Ja. Ja, vielleicht war noch gut im Unglück, aber die ganze Bildqualität wirkt nicht ganz so gut und vielleicht hätte ich auch mal ein bisschen mehr Geld an die Hand nehmen sollen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kriege so Dinger immer schnell kaputt. Ich hatte mal ein relativ teures von Teufel gehabt, das habe ich dann aber auch innerhalb von einem Jahr hingerichtet. Die Dinger haben bei mir einfach keine lange Haltwertzeit und dann kann ich einfach auch nicht hier 500 Öcken für so ein Beyer Dynamic ausgeben oder so.
Soll ich dir mal einen Tipp geben,
Mattes? Bei mir einfach nicht.
Ich gebe dir mal einen Tipp, kauf dir mal ein wasserdichtes, dann halten die bei dir auch länger.
Die sind, also meins oder das, was ich hatte, ist eigentlich als wasserdicht ausgewiesen, aber das heißt ja meistens, dass man nur so einen bestimmten IP-Wert erreicht. Ja, sagen wir mal so, wenn der Ding in die Wanne fällt, da hilft ja auch die Angabe wasserdicht nicht mehr viel. Das hilft ja dann bei so ein bisschen Spritzwasser und Regen. Da gehen die Dinger nicht sofort in die Binsen, ne? Aber wenn der Ding versenkst, dann ist da bei so einem scheiß Headset für 30 Euro, egal wie sehr der Hersteller für dir versichert, dass das wasserdicht ist, da ist die Messe einfach gelesen. Ne? Das, weil gibt's vielleicht Geräte, die das besser abkönnen, aber die kosten dann keine 30 Euro, nehme ich an.
Und da war auch nichts mehr zu machen mit Trocknen und so.
Das habe ich versucht, Ja, das hat nicht funktioniert. Das, okay. Die Waschmaschine hat's getötet. Aber da ich ja so ein Glückspilz bin, ich habe mich mal mittlerweile, nachdem ja einmal auch die Rückseite meines Handys kaputt gegangen ist, nachdem ich es dann zum 1000. Mal habe fallen lassen, jetzt mal so ein richtig gutes Case besorgt von Otterbox. Und das Ding ist sogar tatsächlich wasserdicht. Also das könnte ich mit zum Tauchen nehmen. Und sehr robust. Also ich hoffe, dass mir das jetzt auf absehbare Zeit nicht nochmal kaputt geht, weil so eine Reparatur von diesen unpraktischen iPhone-Glas-Rücken, Rückseiten ist halt nun mal schweineteuer.
Ja, das ist scheiße. Ja.
Aber das ist nicht das einzige Unglück, was mich diese Woche ereilt hat. Ich kann noch einen drauflegen. Ich hatte mir bei einem amerikanischen Online-Shop
The von Shop der Band für Insider?
Nee, das war schon irgend so ein kleines Label oder so, irgend so eine offizielle Geschichte. Von Lord Dying, so ein wunderschönes T-Shirt mit dem geilen Artwork der aktuellen Scheibe, diese Clandestine Transcendence bestellt, weil mir das Artwork so gut gefallen hat. Aber kostet natürlich immer so eine kleine Mark, wenn du das in den Staaten beziehst, ne, da kommen natürlich Versandgebühren drauf, da kommen dann hier nochmal so ein vor Umsatzsteuer, bla, hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall zahlst du natürlich so ein bisschen mehr für, als wenn du dir so ein T-Shirt nur hier holst, aber das gibt's hier nicht. Das habe ich tatsächlich nur, ist ja auch eine amerikanische Band, über diesen Ami-Shop beziehen können. Und weil ich ein netter Mensch bin und dann denke, ja komm, du unterstützt auch mal so ein kleines Label, habe ich mir dann auch die CD direkt mit dabei gepackt, anstatt die bei dem großen Händler mit dem großen A zu bestellen. War in dem Ami-Shop tatsächlich sogar so vom reinen Grundpreis her 1 Euro teurer. Der Versand ist dadurch nicht teurer geworden, hatte ich einen Artikel dazu packe und ich glaube, die Einfuhrumsatzsteuer ist irgendwie bis 100 Euro sowieso mal irgendwie bei der Post 10 Euro oder was die dafür nehmen. Ist also nicht groß ins Gewicht gefallen und diese zwei Artikel hatte ich bestellt und dann hat sich längere Zeit nichts getan, aber ich bin ja geduldig. Und dann hatte ich ganz unvermittelt diese Woche eine Benachrichtigung bekommen. Ich hatte natürlich alles schon vorab bei PayPal bezahlt, dass meine Bestellung des T-Shirts gecancelt wurde.
Okay.
Damit haben die mir das Geld sofort zurück überwiesen und dann hatte ich erstmal nett hingeschrieben und gefragt, was das denn soll. Zumal ich ja auch die CD da bestellt habe und dass für mich dann eigentlich die CD-Bestellung obsolet wird, weil ich damit dann nur für die CD den dreifachen Preis ungefähr von dem bezahle, was ich hier bezahlen würde. Darauf habe ich dann erstmal keine Antwort bekommen. Dann habe ich eine Benachrichtigung bekommen, dass meine CD auf dem Weg ist. Und dann habe ich eine Benachrichtigung bekommen, dass man meine Beschwerde zur Kenntnis genommen hat, aber da leider nicht viel tun kann, da das T-Shirt vom Auftraggeber, ich weiß nicht, ob das die Band in dem Fall direkt war, auf jeden Fall, das wurde zurückgezogen und soll nicht mehr angeboten werden. Wahrscheinlich haben die das dann nur auf Auftrag entsprechend in den Druck gegeben. Das ging dann halt nicht mehr. Das verstehe ich auch. Nur zu meinem Ärgernis haben die CD halt schon auf den Weg geschickt. Ja, und jetzt versuch mal mit einem kleinen Laden, der im Amiland ansässig ist, da mal wieder an dein Geld zu kommen. Ja, zumal du dich da mit irgendeinem indischen Callcenter-Mitarbeiter unterhalten kannst, der offenkundig geantwortet hat. Das kann ich vergessen. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen die CD bekommen, die ich auch gerne haben wollen würde. Hier bei Amazon, glaube ich, irgendwie 13, 14 Euro bezahlt hätte und dann am Ende irgendwie 30 Euro oder sowas für die CD berappen kann. Was für ein Schnäppchen.
Ja, ist doch schön, aber Hauptsache es lohnt sich. Vor allem, weil man jetzt CDs auch immer unbedingt noch kaufen will und das nicht mehr nur so ein Sammler-Nerd-Scheiß ist.
Ja, genau. Also habe ich mich unheimlich gefreut und auch meine Freunde nochmal schriftlich Ausdruck verliehen, darauf kam nichts mehr zurück, aber das kannst du einfach knicken und das ist jetzt auch einfach der Mühe nicht mehr wert.
Sag nochmal, die Band, um die es da ging, die hatte ich am Anfang.
Es war Lord Dying und das Ganze. Jetzt müsste ich nachgucken, wie das Label hieß, bei dem ich bestellt habe oder bei diesem.
Ach nein, die müssen wir jetzt ja nicht shamen hier, aber einfach nur die Band. Ich meine, ist ja.
Ja, Lord Dying.
Ja, cool. Ja, nicht cool.
Die CD, die kriegst du hier auch und die kriegst du mitunter nicht immer so gut. Die hätte ich auch bei Napalm Records für nicht allzu viel Geld bestellen können, aber ich dachte halt, ja gut, wenn du jetzt das blöde T-Shirt dabei halt bestellst, dann kannst du die CD, weil die einigermaßen günstig war, einfach mitbeziehen,
ja,
weil
er
den Braten im Endeffekt für den Versand und so nicht fett macht. Naja, das kannst halt Geld dann auch bei dem kleinen Label lassen, aber naja, es hat nicht sollen sein, schade. Und das waren dann so die beiden Lowlights. Sachen, die mir dann, die Lowlights der Woche, genau.
Aber ich hatte, glaube ich, ich habe ja was Ähnliches, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, dass ich beim EMP mal was bestellt habe vor einiger Zeit. Und zwar habe ich bestellt hier das Visigoth-Debüt, weil wir ja jetzt auch zu dem Konzert gehen und das Debüt hatte ich noch nicht. und zusammen mit der Hi-Race LP, ne? Und das habe ich bestellt am, jetzt halte ich fest, 2.2. und der Scheiß ist immer noch nicht hier. Das ist der fucking EMP. Ich bin da Backstage-Club-Mitglied, ne? Normalerweise ist das nach 2 Tagen da. Ich habe schon 3-mal mit dem Support mittlerweile gechattet.
Okay. Also es lag nicht daran, dass der Artikel nicht vorrätig war oder sowas, aber dann kannst du den, glaube ich, auch gar nicht direkt bestellen, ne?
Ja, das Ding ist, die Hi-Race LP, die haben sie natürlich schon längst eingetütet. Das Problem ist das Visigoth-Debüt, weil das ist nämlich so ein Print-on-Demand-Artikel. Der wird halt erst, ne, so wie das Shirt halt bei dir, ne? Der wird halt erst dann erzeugt oder hergestellt, wenn Nachfrage da ist.
Wenn ein Auftrag reinkommt.
Genau.
Ne? Oder wenn so ein paar Aufträge reinkommen oder
wie auch immer, ne? Und ich hatte irgendwie so nach 1 oder 2 Wochen, weil da stand irgendwie gewöhnlich versandfertig in 7 Tagen. So, okay, gut, kann ich mit leben. Hauptsache, bis ich zum Konzert gehe, ist das da. Dann habe ich das erste Mal mit denen gesprochen. Ja, tut uns leid, verzögert sich, wollen sie stornieren? Ich sage, naja, wie lange verzögert sich das denn noch? Ja, können wir nicht sagen, aber wahrscheinlich noch eine Woche. Ich sage, ja, komm, dann lass liegen, ne? Dann
nachts. Wird jetzt langsam eng.
Ja, und dann irgendwie, da habe ich nochmal 2 Wochen gewartet und dann habe ich die nochmal gefragt und ja, hier steht jetzt, es wird in 1 Woche geliefert. Ja, toll, das ist jetzt auch schon wieder keine Ahnung, wie lange her. Ich meine, das ist jetzt irgendwie fast 5 Wochen her, ne? Also ja, 4,5 oder so, dass ich den bestellt habe. Wir gehen jetzt nächste Woche, also in ein paar Tagen gehen wir zum Visigoth-Konzert und ich habe die Platte immer noch nicht hier liegen und fast noch mehr ärgert mich die Nummer mit der Hi-Race LP, weil hätte ich sofort gesagt, splitte die Bestellung. Ne, kostet mich ja keinen Zusatzversand oder so, dann hätte ich die zumindest schon mal längst hier gehabt.
Ja.
Ich meine, man muss sagen, die Visigoth-CD, die kostet auch nix, ey. Also die ist unter 10 Euro, meine ich, da. Also ich meine, gut, dafür wartest du dann halt auch 6 Wochen da drauf. Ja, ist schon ärgerlich, sowas. Also die hätte ich wirklich auch gerne gehabt vor dem Konzert, aber
wenn du ganz viel Glück hast, dann kommt halt jetzt in den Tagen, wo du nicht zu Hause bist und dann nimmt halt keiner an und dann geht halt wieder zurück. Ja, geht wieder zurück,
ne, und wird wieder eingestampft und muss dann neu produziert werden. Wenn ich sage, ich könnte es jetzt annehmen. Nein, ach Quatsch, nein. Hier ist ja eigentlich immer irgendwie einer zu Hause und kann das annehmen. Ja, ja, genug unserer Meckerei über den Versandhandel, aber ich bin ja froh, wir sind da relativ international geschlagen, ne? Also du warst in den USA, ich habe den EMP mal wieder hier geblamed. Nein, also im Normalfall funktioniert das bei EMP ja immer alles echt super fluffig, ne? Da muss man ja auch sagen.
Ja, ich hatte bis dato noch nie Probleme gehabt, aber so, ja, ist dann halt ärgerlich, aber gut, kann halt mal passieren, ne?
Ja, Mattes, wie gesagt, wir hatten nicht allzu viel Zeit seit unserer letzten Aufnahme. Normalerweise machen wir das ja so, wir sagen, wir nehmen diesmal ein bisschen eher auf, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann nehmen wir einfach am Tag, bevor der Release ist, auf, weil wir einfach immer wieder weiter verschieben. Diesmal nicht, diesmal haben wir es geschafft, dadurch nur kurz zwischen den Aufnahmen. Entsprechend mau ist auch unser Feedback mal wieder ausgefallen. Leute, wir brauchen mehr Feedback, schreibt auf unserer Homepage, geht dahin. Aber der Dennis hat sich bei uns gemeldet. Den sollten wir in der letzten Folge von der Ramona grüßen. Und ja, der hat sich bei uns gemeldet, aber auch nicht mit guten Nachrichten. Er hat sich nämlich ziemlich massiv über die Audioqualität in der letzten Folge beschwert. Und,
ja, mit Recht muss man aber auch sagen.
Und ich muss, da muss ich auch wirklich sagen, ich hoffe, ich kriege es diesmal besser hin hier, was wir hier gerade machen. Das werdet ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt, denke ich, schon wissen, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, das war beim letzten Mal, das war nicht gut. Das nehme ich auch auf meine Kappe, das war scheiße. Also ganz kurz zum Hintergrund, damit ihr versteht, was passiert ist. Aus irgendeinem Grund hatte ich hier bei mir vom Mattes Sounds drauf. Ich habe hier geschlossene Kopfhörer auf. Und normalerweise ist das auch gar kein Problem, aber aus irgendeinem Grund hatte ich vom Mattes immer Sounds drauf. Und die habe ich partout nicht rausgekriegt aus meiner Spur. Und das hörte sich wirklich schlimm an. Das waren so kratzige Scheißartefakte irgendwie, die ich da absolut nicht rausgekriegt habe. Meine Lösung war, ich baller einfach mal ohne Ende Noise Gate bei mir drauf. Das hat bei meiner Spur auch funktioniert und dann habe ich, weil Noise Gate packe ich halt auf deine Spur halt auch immer ein bisschen drauf, habe aber vergessen, die Maximaleinstellung des Noise Gates zurückzunehmen und habe dann bei deiner Spur, wo ein bisschen mehr Varianz drin ist, weil du ja die Tendenz hast, immer im Schaukelstuhl aufzunehmen, wie Dennis vermutet hat, dass du im Schaukelstuhl sitzt und immer vor und zurück wippst.
Schaukelstuhl tatsächlich nicht. Also ich könnte hier mit dem Stuhl so ein bisschen wippen, aber ich habe manchmal einfach den Hang hier so ein bisschen umtriebig, weil ich auch mit mehreren Monitoren arbeite. Manchmal bei dem Blick auf die eine oder andere Notiz dann mal den Kopf leider 1 Zentimeter zu weit vom Mikro wegzunehmen. Das passiert einfach.
Hatte ich halt ein bisschen viel Varianz drauf und hat das Noise Gate halt radikal bei dir zugeschlagen, weil ich es halt eben auch ziemlich hoch gedreht hatte und da dadurch ist deine Spur ziemlich versaut. Mhm. Meine geht ironischerweise. Man hört hier und da noch die blöden Artefakte trotzdem noch, trotz dieses Maximalfilters da drauf. Aber ja, bei dir ist halt, ja, du gehst da teilweise echt ein bisschen unter. So gerade so zum, wenn du was erzählst und dann so zum Ende hin wirst du ein bisschen leiser, dann hört man es kaum noch. Das ist manchmal wirklich scheiße. Dann nehme ich auf meine Kappe, da tut mir leid, Leute. Ich kann da jetzt leider nichts mehr machen. Ich hab jetzt schon, so wie es ist, jetzt eingetütet und ja, sorry. Ich hoffe, ich krieg's diesmal besser hin. Ansonsten.
Ja, ich hatte es dann ja auch erst am nächsten Tag gehört. Du hast es ja noch in der Nacht fertig gemacht und dadurch, dass wir so knapp waren, so, ich meine, da war es halt schon online, so, da konnte ich dir auch nur noch sagen.
Ja.
Ist der Sound doch ein bisschen Mist geworden, aber es war ja nicht mehr zu ändern an dem Punkt, ne? Und
aber selbst wenn, hätte ich da, glaube ich, nicht mehr wirklich viel dran ändern können, weil halt die Filter schon alle drauf waren, dann hätte ich das, ich sag mal, es wäre schwierig gewesen. Es hätte irgendwie bestimmt geklappt, aber dann hätte ich alles wieder zurückziehen müssen und dann habe ich gesagt, ja. Tut mir leid, normalerweise hoffe ich, ist unsere Qualität einigermaßen vertretbar. Ich hoffe auch diesmal wieder, das war ein ziemlicher Ausrutscher nach unten. Ja, ich muss allerdings zugeben, dass ich heute auch wieder ein bisschen experimentiert habe. Nämlich, damit der Scheiß nicht nochmal passiert, habe ich meinen Eingangspegel hier mal reduziert, dass ich dich nicht wieder hier drauf habe. Ich sehe jetzt hier auch gerade die Wellenform, die Audacity mir hier gerade produziert, ist schon recht zurückhaltend.
Okay, aber also mit anderen Worten, wir nehmen dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal auf am Dienstag oder so.
Nein, also die gute Nachricht ist, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, obwohl ich hier teilweise auch ziemlich rein brüll ins Mikro, dass ich in irgendeiner Weise in die Übersteuerung gehe. Es ist auch eine schöne Wellenform zu sehen, aber sie ist nicht so, wie ich es gewöhnt bin. Aber das ist nicht schlimm. Verstärken kann man normalerweise immer, nur halt über Steuerung rausnehmen ist scheiße. Deswegen lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Ich hoffe, ich krieg's hin. So, genug gelabert. Ja, Dennis, trotz allem danke für dein Feedback. Sowas brauchen wir auch. Sagt uns da auch gerne, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr sagt, irgendwie die Audioqualität, die war nicht so Bombe, dann immer her damit. Wir können damit umgehen, mit solcher Kritik. Über Lob freuen wir uns trotzdem auch. Und wenn ich es vorhin noch nicht gesagt habe, sage ich es jetzt nochmal. Geht auf unsere Homepage, kommentiert, tretet mit uns, miteinander, mit der ganzen Welt in Kontakt. Und wenn ihr dann immer noch Bock auf uns habt, dann supportet uns bei Steady. So haben wir das. Ach so, genau. Ich bin jetzt hier so ein bisschen schon ins Feedback abgeglitten gerade. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz was loswerden. Ich habe tatsächlich auch nicht wirklich neue Musik entdeckt, weil ich mich doch auch wieder sehr intensiv mit den Platten, die wir gleich besprechen werden, auseinandergesetzt habe. Aber ich bin vor ein, zwei Tagen mal so, mein Netflix-Abo war ausgelaufen. Frag nicht warum. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was so die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen zu bieten haben. Und da bin ich gestolpert über die Doku Heavy Metal Saved My Life.
Also mit anderen Worten, du wurdest wegen Account-Sharing gesperrt.
Nein. Ja, okay, wenn du unbedingt wissen willst, ich habe so eine schweineteure Netflix-Variante hier mit 48 Geräte gleichzeitig in Ultra HD die Schauspieler kommen noch vorbei und massieren dir den Rücken so, ne?
Die Premium-Variante, ja.
Genau, und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf, weil wir das einfach nicht nutzen und habe gesagt, so, ich kündige das jetzt erstmal und wenn das abgelaufen ist, dann mache ich irgendwie eine kleinere Variante und spar mir ein paar Euro und lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte abends schön Netflix gucken. Ich gucke mal wieder Cobra Kai, habe ich gerade mal wieder durchgebinged. Und dann war ausgerechnet da abgelaufen, da hatte ich keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, da irgendwie nachts um 11 und habe dann mal so ein bisschen geguckt, was die Öffentlich-Rechtlichen haben. Bin dann über diese Doku gestolpert, Heavy Metal Saved My Life, sind zwei Folgen. In der ersten geht es um zwei Leute, eine Frau aus Mexiko, die in Mexico City lebt und die da ziemlich schweres Schicksal hatte. Und der andere ist ein ehemaliger Drogensüchtiger aus, ich glaube, München oder Frankfurt, bin ich mir gerade nicht sicher. Er lebt, glaube ich, in München und hat irgendwie Knasterfahrung und tralala und sind auf jeden Fall beides riesen Heavy-Metal-Fans, Iron-Maiden-Fans. Erzählen dann so halt aus ihrem Leben und bereiten sich halt auf den Besuch eines Konzerts, eines Maiden-Konzerts vor. Einmal in Mexiko halt und einmal in München. Und das ist schon ziemlich bewegend, weil die schneiden das am Ende, schneiden die das ziemlich geschickt zusammen, dass diese beiden Konzerte, die ja nicht zeitgleich stattgefunden haben können, aber das wirkt so zeitgleich halt, ne? So, die eine steht da irgendwie in Mexiko bei Maiden auf so bei so einem Open Air und er steht irgendwo in, ich weiß nicht wo, ich glaube München tatsächlich, auf dem Konzert. Das ist schon sehr bewegend. Also kann man eine Chance geben, kriegt ihr gratis in der ARD-Mediathek. In der zweiten Folge geht's um Entschuldigung, da geht es darum irgendwie so um Geschlechtsidentität im Heavy Metal und Schwule und Transmenschen und so. Und das ist auch ziemlich cool und ziemlich spannend. Natürlich nimmt Rob Halford da eine relativ große Rolle ein in der Folge. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ach so, und Gal hier von Gorgoroth spielt. Ist extrem interessant. Also ist wirklich, wirklich okay. Cool. Also wer die noch nicht gesehen hat, guckt euch die beiden Folgen mal an. Ich glaube, die gehen jeweils so 40, 45 Minuten. Und ist keine Zeitverschwendung. So,
ja, aber halte ich mal auf den Schirm.
Ja.
Guter Tipp. Ja.
Ja, Mathis, dann haben wir unsere Vorrede eigentlich beendet. Und ich habe ja vorhin noch mal ganz kurz deine Planung über den Haufen geworfen. Und ich überlasse dir jetzt mal ganz kurz die Bühne. Du darfst unseren Zuhörern kurz erklären, was wir heute vorhaben. Ihr werdet es am Titel erkannt haben. Wir reden über zwei Platten. Wir haben eine Zeitgeistfolge. Wir bewerten aktuelle Scheiben. Und welche sind das?
Ja, du hast es ja eigentlich schon fast vorweggenommen, oder wir hatten es, glaube ich, auch gesagt, dass sich ja schon die Sieger so ein bisschen abzeichnen in der letzten Folge, und die beiden sind es dann halt auch geworden mit einem, glaube ich, ganz klaren ersten Platz. Sprechen wir heute über Chapel of Disease, mit der neuen Scheibe Echoes of Light, und den zweiten Platz bei uns, ja, ganz knapp war es nicht, also es war schon, glaube ich, auch ein deutlicher zweiter Platz. Ja. Lucifer mit ihrem neuen Werk Lucifer 5.
Ja, oder und, Five oder wie? Ich bin mir nicht sicher. Ja, also das heißt natürlich Five, aber ja. Aber ja, genau. Ja, du wolltest ja eigentlich gerne mit Chapel starten. Ich habe gesagt, lass uns lieber mit Lucifer starten, weil ich
glaube. Ja, ich habe nur gesagt, Chapel habe ich jetzt hier als erstes auf meiner Liste, aber ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen, mit Lucifer zu beginnen.
Das, ja, ich fände es ganz nice, weil, komme ich später drauf, warum.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, wir wollten reden über die gute Band Lucifer. Hast du zur Band ein bisschen was, wenn wir da jetzt so
Ja, natürlich, habe ich dazu wollen. Ein bisschen was mitgebracht. Ich habe da ja natürlich keine Mühen und keine Zeit gescheut, nur ein bisschen was zusammenzutragen.
Und ChatGPT gefragt.
Ja, genau, weil man da auch so viel bekommt. Ne?
Ich hab heute auf der Arbeit, haben wir mit ChatGPT rumgeblödelt, und ich glaube, ich bin jetzt bei OpenAI schon in den Akten gelandet, bei den Fragen, die ich dem Ding gestellt habe.
Das Problem ist immer so ein bisschen, wenn der das zu Recherchezwecken für neue Sachen nutzt, taugt das relativ wenig, weil es, glaube ich, die freie Version, die ich benutze, ich habe da nicht diesen Premium-Account, das ist, glaube ich, dann so ein Stand von vor 2 Jahren oder so. Also
ja, Januar 2022.
Irgendwie sowas, da kriegst du natürlich keine neuen Scheiben. Ne? Also, und wie wir gelernt haben, Bandbiografien sind ja auch immer mit Vorsicht zu genießen.
Ich habe
also,
ihn auch noch mal nach Custard gefragt heute.
Ja. Und? Hat er dir was anderes gesagt? Hat er gelernt?
Nein, hat er nicht. Er hat tatsächlich nur genau den gleichen Murks erzählt, wie er dir erzählt hat. Ja,
ja, guck mal. Ja, ja, wie dem auch sei, seitdem plündere ich ja wieder dann primär die Wikipedia oder unsere Enzyklopädie Metallum. Und sei es drum, dann hau ich mal ein bisschen was zu Lucifer raus. Wer die Band nicht kennt, das ist eine Band, die wurde 2014 in Berlin und London gegründet und haben heute ihren Sitz in Stockholm. Wobei ich das immer sehr lustig finde, wenn man sagt, eine Band hat ihren Sitz irgendwo, als ob das so ein Firmenimperium wäre. Ne? Genau. Ursprünglich bestand die Gruppe aus dem Gitarristen Gaz Jennings, ehemals bei Cassidual gewesen, von Anfang an der auch heutigen Sängerin Johanna Sardonis und dem Schlagzeuger Andrew Pestridge, der zuvor oder beide auch zuvor bei The O's gespielt hatten. Das Debütalbum selber, Lucifer One, wurde dann im Jahre 2015 veröffentlicht. Und nach der Veröffentlichung des ersten Albums verließen Jennings und Pestridge die Band, und es kamen neue Mitglieder dazu, darunter Johanna Sardonis heutiger Ehemann, Nicke Anderson, den man unter anderem von den Helicopters kennt, ich glaube auch sehr umtriebig so in Tomb-Gefilden mal unterwegs war oder noch ist, Martin Nordin, Robin Tightbreak und Alex Meyer. Im April 2018 hat die Band dann einen Vertrag mit dem deutschen Plattenlabel Century Media unterzeichnet. Das ist jetzt nicht so eine kleine Nummer. Dann gab es das zweite Album aus Lucifer
Dortmund,
2.
By the way.
Genau, aus Dortmund. Das zweite Album Lucifer 2 wurde dann im Juli 2018 veröffentlicht, und es folgten noch weitere Alben. Wenig überraschend, Lucifer 3 oder Lucifer 3 im März 2020.
Kindermuster.
Ja, ich auch. Und das vierte Studioalbum, du wirst es erraten, Lucifer 4.
Lucifer 6.
Dann, genau, das wäre es ja gewesen. Ja. Aus dem Oktober 2021, also eigentlich auch noch gar nicht so uralt. Ja, die Musik selber, die wird gerne allgemein als Heavy Magic Rock beschrieben.
Ja, beschreiben die Band selber so, ne?
Ja, glaube ich, stammt von der Band selber, wobei die Band auch so Einflüsse, könnte man sagen, so aus den 70er Jahren hat, wie diesen Retro-Rock-Bands ja so ein bisschen gemein ist, aber auch einige Einflüsse, wie wir auch gleich in der Plattenbesprechung sehen werden, aus dem Doom-Metal zieht.
Ja, das finde ich ja, krass, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, aber dieser Doom-Stempel, der klebt ja irgendwie so an denen dran, ne? Also, ja. Wenn du so guckst, da steht ja immer sofort irgendwie, ist eine Doom- und Heavy-Metal-Band, bla bla, ne?
Also als Doom-Band würde ich sie nicht bezeichnen, aber wie wir gleich hören werden in unserer Besprechung, finde ich durchaus, dass du in einigen Songs natürlich einige Passagen hast, die weitestgehend von Doom-Riffs getragen werden.
Dann sehen wir das schon mal ähnlich, weil ich hatte mir nämlich hier tatsächlich so als erstes irgendwie Doom-Fragezeichen. So, also ja, bei ein paar Songs, aber insgesamt würde ich auch nicht als Doom-Band ein.
Das sind so Stilelemente, die immer mal wieder einfließen, aber ich sehe jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so bis ins Detail mit ihrer kompletten Diskografie vertraut, habe aber, glaube ich, so jedes Album einmal reingehört, sei es auch wieder ein bisschen her. Würde ich jetzt nicht sagen, dass die jemals richtig Doom gespielt haben, aber immerhin, du hast so Einflüsse. Natürlich, ich meine, wie so Bands auch gemein ist, da spielt wahrscheinlich Black Sabbath auch immer eine große Rolle, so bei den musikalischen Vorbildern. Wenn man das als Doom bezeichnet, ja, so mit viel Wohlwollen. Es hat auf jeden Fall viele Doom-Elemente, so die Musik. Ne? So viel dazu können wir uns aber gleich noch in den Songs so auslassen, denke ich, die wir dann im Detail einzeln besprechen werden, weil wir heute nur zwei Alben besprechen. Außer du hast jetzt irgendwie andere Pläne.
Nee, ich bin, glaube ich, vorbereitet.
Ansonsten kann man noch festhalten über das Debütalbum, das hat damals schon relativ viele positive Rezensionen bekommen. Wurde damals, glaube ich, auch in den gängigen Zeitschriften oft auf seine Mischung aus Proto-Metal, Doom-Metal und Retro-Rock beschrieben. Wie gesagt, so ganz falsch sind natürlich nicht. Insgesamt muss man sich schon ein bisschen wundern, finde ich, das noch als Einwurf, dass Lucifer mit dem Okkultrock ja just um die Ecke kam, wo der Hype eigentlich schon so ein bisschen vorbei war. Ne? Wenn wir überlegen, seit so 2014, 15.
Aber sag noch mal kurz, die Sängerin, die kennen wir doch, hattest du, glaube ich, schon gesagt, ne? Die kennen wir doch von einer anderen Band noch, oder?
Von sie aus.
Also, ja, genau.
Die waren ja deutlich. Kennen, aber die waren jetzt auch nicht so unbekannt. Ne? Die waren schon ein bisschen früher am Start.
Aber die waren eher.
Die waren natürlich, ja, natürlich. War ja, wird oft als die Vorläuferband bezeichnet, das ist so halb richtig, aber die gab es natürlich früher. Aber Lucifer selber finde ich halt so ein bisschen lustig. Die haben halt mit dem Bums angefangen, wo eigentlich schon so einige Bands aus dem Bereich oder wo der ganz große Hype so ein bisschen vorbei
bist
war.
Du,
ne?
Bist du mit The Oath vertraut? Ist das ähnlich oder ist das was völlig anderes?
Also ich habe mal vor einigen Jahren reingehört. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich würde die auch so in diesen Retro-Rock-Bereich verorten. Das hat alles, ich meine, die Stimme hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht groß verändert. Ja, vielleicht hätte es auch so ein Frühwerk von Lucifer sein können. Vielleicht hört man so in Lucifer 1 auch noch, sag ich mal, Elemente daraus. Ist jetzt ja auch nicht so verwunderlich, ne? Das ist ja irgendwie so die quasi Nachfolgerband. Ja, weiß ich nicht. Hätte man sich im Detail nochmal mit befassen sollen, aber
sie soll es ja gar nicht gehen. Aber ich meinte nur, weil die war ja durchaus auf der Bildfläche schon während diese ganze Retro-Okkult-Rock-Metal-Phase war, vor 10 Jahren oder so, ne? Oder ist länger, ja. Vor 10 Jahren war ja der Selim Lemucci, hat sich das schon umgebracht oder war, glaube ich, vor ziemlich genau 10 Jahren. Ach, habe ich die Tage gelesen, ja, war vorgestern oder so. War der 10 Jahre mal nicht tot. Und das war ja so ziemlich der Höhepunkt, ne? Damals.
Ja, genau. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass der ganze Hype danach so dann über kurze Zeit danach dann halt auch schon abgeflacht ist. Denn vorher waren die ganzen Metal-Zeitschriften immer voll damit. Du hast dann bestimmt in jeder Zeitschrift irgendwie die nächsten drei neuen Okkult-Rock-Bands vorgestellt bekommen. Und
das ist dann alles so ein bisschen abgehärt. Ist mir auch hart auf den Sack gegangen, ehrlich gesagt.
Also es ist natürlich nicht so, dass nichts mehr nachgekommen wäre und dass es da sämtliche Bands die Säge gestrichen hätten. Aber so einige schon, da kam da nicht mehr so viel. Und der Hype war meiner Meinung nach da schon vorbei.
Ja. Wie hast du das damals empfunden? Also ich habe gerade schon gesagt, mir ist das echt extrem auf den Zeiger gegangen ab einem gewissen Punkt. Also Devil's Blood und so war ja alles noch ganz witzig, aber irgendwie,
ich habe da schon so ein bisschen abgefeiert, habe mir da auch bestimmt so ein paar Platten mal geholt von Bands, die jetzt heute vielleicht auch nicht mehr so die große Rolle spielen. Hier so Blood Ceremony oder Jazz and the Ancient Ones waren die Debüts meiner Meinung nach relativ ordentlich. Aber da gab es so viele andere Bands noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da nichts anderes mehr gehört hätte. Ne? Aber so halt, als Devil's Blood relativ groß waren, das habe ich schon so ein bisschen mit abgefeiert. Mhm. Bin da vielleicht auch den Zug aufgesprungen. Also mir hat die Musik eigentlich gefallen und gefällt es mir auch heute noch. Aber ja gut, da brauchst du halt nicht 20.000 Bands aus dem Bereich. Ne? Und natürlich, wenn die Zeitschriften dann voll damit sind, dann bist du eigentlich auch mal froh, mal wieder irgendwas über eine Oldschool-Death-Metal-Kapelle zu lesen und zu hören.
Ja. Die, da magst du mich jetzt auch nochmal korrigieren, aber Lucifer, wenn wir jetzt über die reden, die sind ja so gefühlt vom Auftreten her, erinnern die mich stark irgendwie an Coven aus den 70ern, ne? Aus den USA.
Ja, hat auf jeden Fall was davon. Also auch musikalisch denke ich schon, dass du in manchen Songs auch so Strukturen raushörst, die gar nicht so weit von dem entfernt sind, was Coven damals so an Musik gemacht haben. Also man kann sich da, denke ich, schon so in so einer Erbschaftsfolge irgendwo sehen. Und ich denke auch schon, dass die Musiker selber oder wahrscheinlich Johanna zumindest einen Bezug zu dieser Band auch hat. Ne? Also gerade so, was die Anfänge abgeht. Also so Coven, so alte Black Sabbath, das spielt alles schon in der Musik auch eine Rolle. Ne? Das sind jetzt keine reinen Kopien oder so. Dafür ist es schon ein bisschen zu eigenständig. Und das hat ja auch so seinen Grund, dass Lucifer jetzt auch seit ungefähr 10 Jahren aktiv sind.
Und es hat auch seinen Grund, dass die zusammen auf Tour waren. Kam nur 2023 North American Tour, ja.
Ich wusste gar nicht, dass Coven überhaupt noch was machen.
Ja, dafür, dass es eine Band ist, die 1967 gegründet wurde, ist das schon, schon heftig, ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon ganz klar, dass die da so in dem Erbe stehen. Also, das sieht man, glaube ich, sowohl am Auftreten als auch an der Musik recht deutlich.
Ja, also falsch ist das auf jeden Fall nicht, ne? Ja. Also, was ich halt weiß, so, dass Jinx Dawson ja auch nicht so ganz in der Versenkung verschwunden ist, vor vielen Jahren mal, glaube ich, auch mit Sabbath Assembly was gemacht hat, glaube ich, sogar Teil der Band war. Ja, aber gut, das Coven sich jetzt irgendwie reformiert haben. Aber ist Jinx noch dabei? Sind die da mit Jinx Dawson auf Tour gegangen? Oder?
Och, du fragst mich Sachen, ey. Das kann ich jetzt natürlich mal eben live recherchieren oder ChatGPT fragen. Nee, ChatGPT frage ich nicht.
Warte, besser nicht.
Ich finde es eben raus. Was haben wir denn hier? Aktuelle Besetzung. Schauen wir doch mal eben. Wir haben Gesang Esther Jinx Dawson. Ah. Ja, Gründungsmitglied und aktuelle Besetzung. Und ja, doch, die ist da noch dabei.
Also sind da noch weitgehend, also fast noch die Urbesetzung. Ne? Also im Prinzip ist es noch die Urbesetzung.
Na, sind schon noch ein paar andere. Ne? Also die haben eine ganze Reihe ehemaliger Mitglieder, gerade Gitarre, Keyboard. Wurde wohl öfter mal durchgetauscht. Ja, aber so vom Auftreten her und so, und die waren ja auch relativ früh mit diesem ganzen Okkultzeug, so 67, als der Kram in den USA gerade so groß war. Ne? Und ich denke, da sagen wir nicht zu viel, wenn wir sagen, dass Lucifer da in dieser Tradition stehen. Von denen, ja. Naja, wollen wir uns optisch dem Album Lucifer 5 nähern? Oder hast du noch was anderes?
Nee, also würde ich sagen, Never Change a Running System. Ne? Sollten wir mal über das Artwork sprechen.
Genau. Das Artwork. Ich würde sagen, ach, ich fange mal an. Du darfst gleich mit der Musikbesprechung anfangen.
Gut.
Ja, was sehen wir? Es scheint ein Fensterrahmen oder so zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja,
oder ein Spiegel. Also, wahrscheinlich. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Also erstmal sehen wir einen schwarzen Hintergrund.
Also ich hätte ja gesagt, das ist ein Sarg, ne?
Echt?
A Coffin has no silver line.
Ja, ich weiß. Song, ja, ich
und,
weiß.
Diese Griffe.
Ach, das sind also, Griffe. Ich habe es jetzt ziemlich sagen, groß gerade vor mir. Okay, aber fangen wir mal an. Wir sehen es ja gerade. Lass uns mal beschreiben. Also schwarzer Hintergrund. Oben sehr, sehr klein. Lucifer 5 im
oberen Rand. Fast schon übertrieben kleine goldene Lettern.
Kaum zu erkennen. Dann sehen wir zentral die gute Sängerin, die mit überschlagenen Armen wie Graf Dracula im Sarg liegt. Ja, wahrscheinlich wird es ein Sarg sein.
Jetzt, so eine vampireske Geste. Ja. Sind das so überkreuzte Hände? Also deswegen wirkt das für mich einfach wie so ein Sarg auch.
Ja.
Ne? Also denke ich schon. Vor allem auch, weil du so einen Sarg ja auch teilweise so geteilt aufmachst, diesen oberen Teil.
Ja, das stimmt. Ja, das könnte sein. Ja. Und dann auf jeden Fall, die scheint da irgendwie auf so schwarzen Kissen oder so. Es ist halt alles sehr, sehr schwarz. Dann hat die auch noch irgendwie so eine Priesterrobe an, ne? Auch in Schwarz und
man sieht diesen. Die Priesterrobe ist
ja,
weiß
doch,
ich nicht,
das
aber
heißt,
ja, irgendwie.
Siehst du am Hals. Ne? Guck mal am Hals. Die hat am Hals hat die diesen weißen Kragenausschnitt da. Also das, was so typisch ist irgendwie für Priester, so, weißt du, dieser weiße komische Papierkragen oder was das da ist.
Ja, stimmt, hast du recht. Ja, stimmt. Diese weiße Stelle ist so ein Priestergewand, ja.
Und dann hat sie ein paar Ringe um, eine Kette um offensichtlich. Dann steht so auf Bauchhöhe, steht dann ganz groß das Bandlogo. Oder ganz groß nicht, aber groß, so einmal quer drüber. Es geht alles sehr, sehr schwarz ineinander über und außenrum sieht man, ja, das wird wohl ein Sarg sein, du hast recht. Wenn man so sich den unteren Teil wegdenkt, könnte das auch so ein Spiegel sein oder sowas oder halt ein Rahmen irgendwie. Ich war da echt nicht sicher, aber ja doch, aber der sieht doch irgendwie echt gammelig aus, der Sarg. Der sieht doch irgendwie so metallen aus.
Ja, bewusst, glaube ich, so ein was, ja, keine Ahnung, wo man solche Dinger sieht. Also keine Ahnung, aber so leicht metallen, stimmt
ja,
schon.
Ja, der, so, das ist gar nicht mal wie so ein. Ja, als wenn das irgendwie so ein leicht angerosteter Metallsarg ist irgendwie, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist das, was wir da im Großen und Ganzen sehen. Ich finde es, ehrlich gesagt, in seiner Undeutlichkeit nicht ganz so überzeugend. Also, dass ich jetzt hier am Rumeiern bin und das nicht als Sarg erkenne, das hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher machen können. Aber ansonsten, naja, gut, ich meine, sie ist halt auch eine hübsche Frau so, ne? Also, ist schon Eyecatcher so ein bisschen, ne?
Aber auch schon ein bisschen übertrieben geschminkt.
Ja, gut, aber sie will ja offensichtlich auch irgendwie tot wirken, ne? Und ja, gut, sie hat die Augen offen, aber ja, trotzdem, also sehr rote Lippen, ne? Und sehr, sehr viel Lidschatten irgendwie um die Augen rum, ne? Aber ja, also die nimmt das schon sehr ein, das Bild, ne? So, also ist da schon sehr zentral drauf und auch eigentlich das einzig wirklich Sehenswerte da drauf, ja.
Ja. Ja, dadurch, dass es so ein Sarg ist, hätte ich auch gesagt, ich meine, ich habe sie ja als solchen, glaube ich, erkannt, hat das auch so ein leicht morbides Flair.
Ja.
Das ist ja auch der Musik thementechnisch ja gar nicht so fern ist, ne?
Genau.
Wir sind ja gerne bei solche Sachen. Und ja, insgesamt, also mich haben die Cover von denen, also diese Artwork-Gestaltung eigentlich noch nie weggefetzt. Also egal, welches du dir anguckst, das ist immer auf seine Art und Weise irgendwie so okay. Also ich finde das jetzt auch okay, aber wie du schon sagst.
Ja, ne? Es erfüllt seinen Zweck. So, es bringt dich in so eine leicht morbide, wir singen über Tod und Teufel Stimmung so. Mhm. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sagen würde, boah, Meisterwerk, hänge ich mir an eine Wand oder so. Dazu ist es auch einfach viel zu unspektakulär. So durch dieses ganze Schwarz ist dann doch irgendwie zu wenig drauf, so, ne? Ja. Boah, wir werden hier echt nur irgendwie der Cover-Kritik-Podcast, Mathis. Ich sehe das schon kommen. Wir nehmen hier immer die scheiß Cover auseinander, tun ja so, als wenn wir irgendwie Ahnung hätten, ey.
Die kunstwissenschaftliche Analyse.
Ja, und dabei haben wir ungefähr gar keinen Plan von der ganzen Scheiße, ey. Aber egal, ja, macht euch euer eigenes
auch nicht,
Bild.
Wie man weiß.
Ja, genau. Apropos, wollen wir auch noch gefährliches Halbwissen über die Musik verbreiten?
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, fang mal an.
Also wir arbeiten uns dann so Track für Track durch.
Ja, gesagt, ja, ja, ne? Genau. Ja.
Ich meine, so viele sind es ja insgesamt nicht.
Ja, das, wir lassen ja die
Album
die
schon über,
so wieder raus.
Genau, überschaubar viele und das nächste sogar noch ein paar Tracks weniger.
Wo also sind wir da irgendwie so bei 42 Minuten oder so insgesamt, ne? So circa.
Die Gesamtspielzeit dieses Albums sind 39 Minuten 38, wenn man die Bonustracks weglässt. Ja,
das sind einmal eine Halloween-Edit und eine Radio-Edit von zwei Songs und dann bist du bei
48. Ja, wie gesagt, den hatte ich jetzt nicht weiter große Beachtung geschenkt.
Ja, ich auch nicht, wobei da sind ja auch Videoclips zu entstanden zu den beiden Songs und das ist jeweils die Radio-Edit, meine ich, gewesen. Ne?
Ja, genau, die Bonus-Version, dazu gibt es dann entsprechende Videoclips, YouTube-Clips, die man sich ansehen kann. Kann man ja gleich auch noch an entsprechender Stelle ein, zwei Worte noch drüber verlieren. Aber ich fange einfach mal an, Fallen Angel. Erster Song, 3:09. Ist ein relativ straighter Einstieg, so ein klarer Heavy-Rocker, ne, mit recht schön tiefen Gitarren. Also dann merkst du schon so ein bisschen so diese Doom-Verwandtschaft zumindest. Galoppiert so gekonnt im oberen Mittempo, hätte ich gesagt. Was du schon direkt raushörst, Johanna kann singen. Also wenn du vorher noch kein Album von denen gehört hast, das ist schon irgendwie, wenn man diese Art der Stimme der mag, schon sehr gekonnt. Ne? Also klingt gut, ne? Gerade so in diesem hohen Bereich scheint sie sich richtig wohl zu fühlen, ist so ihr Metier. Absolut als Song selber finde ich ein ziemlich gut gewählter Dosenöffner. Kritik kann ich jetzt so gar nicht anbringen, ne? einzig vielleicht, der Refrain ist jetzt für mich nicht der stärkste auf der ganzen Scheibe, aber da tut der Gesamtnummer jetzt keinen Abbruch und das hat mir schon relativ viel Appetit auf mehr gemacht, als ich das
erste Mal. Das ist ein ganz guter Einstieg, finde ich auch. Also das ist so, das geht ins Ohr. Man ist sofort in 70s irgendwie, ne? Also man ist sofort irgendwie in 70ern angekommen, das ist ein Rocker, das ist eingängig. Geht gut rein, bleibt nicht so ganz gut hängen. Wobei auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt wo ich den Titel sehe, ich habe ihn auch sofort wieder im Ohr. Das muss ich schon sagen. Also zumindest den Refrain habe ich direkt wieder im Ohr und auch den Anfang mit dieser tiefer gestimmten Gitarre und so. Das geht mir nicht bei vielen Songs so. Von daher muss ich die Aussage von gerade vielleicht zurückziehen und sagen, ja doch, bleibt hängen. Doch, schon ein Stück weit. Also, aber du hast recht, es ist nicht der stärkste Refrain der Welt. So, das ist schon.
Ja, cool. Ist aber ein guter Einstieg. Also,
ja.
Machen wir.
Genau. Dann haben wir At the Mortuary. Ich finde, hier hörst du zum ersten Mal, ja, ist jetzt auch der zweite Song erst, da wird's ziemlich doomig, finde ich. Zumindest am Anfang. Also das ist ja schon wirklich sehr, sehr tief gestimmt, alles sehr, sehr langsam. Und man hat auch schon so ein bisschen jetzt das erste Mal so diesen Nekrophilie-Touch, der noch in dem einen oder anderen Song irgendwie so durchkommt, der kommt jetzt hier auf jeden Fall auch schon durch. Und thematisch, ich weiß gar nicht, irgendwie, also wenn man dem Videoclip und den Lyrics da so halbwegs glauben darf, geht es wohl irgendwie darum, dass sie, also Johanna, irgendwie jemanden in dem Leichenschauhaushalt besucht, ne?
Und, ja, wobei, wenn du ihr Video anguckst, das ist ja dieser Halloween-Edit in Schwarz-Weiß gehalten. Also mit dem Leichenschau, das hat eigentlich nichts zu tun, weil die zu so einem Friedhof fährt, um da irgendwie so eine Lilie abzulegen.
Ja, ich weiß, Mortuary ist ja
das Mortuary ist das Leichenschauhaus. Genau, nur deswegen wollte ich sagen, ich bin mir nicht so sicher, was der Clip mir sagen will.
Ja, der ist halt irgendwie, der ist so ein bisschen horrormäßig. Ne? Da gibt's ja, es gibt ja einen, der da noch irgendwie zugehört zu war das A Coffin Has No Silver Linings oder Maculate Heart? Slow Dance in the Crypt. Slow Dance in the Crypt, das gehört irgendwie so mehr oder weniger zusammen, meine ich.
Ja, es gibt aber auch noch Videos zu Maculate Heart, wobei das mehr so ein Zusammenschnitt von Live-Aufnahmen, Backstage-Aufnahmen ist. Und Coffin Has No Silver Linings hat auch einen Videoclip, aber das ist halt jetzt auch nicht so spektakulär in dem Sinne.
Naja, ich meine hier At the Mortuary und Slow Dance in the Crypt gehören die Videoclips, meine ich, so thematisch und storymäßig zusammen und auch die Songs, würde ich behaupten. Kommen wir aber gleich beim übernächsten drauf, würde ich sagen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, von Slow Dance hatte ich mir das Video gar nicht angeguckt.
Ist gleiche Schauspieler, gleiches Setting, alles genau dasselbe, auch in Schwarz-Weiß.
Weil ganz witzig ist, bei At the Mortuary endet dann auch, da taucht ja am Ende nochmal so eine Art Zombie oder sowas auf.
Genau.
To be continued.
Ja. Genau.
Ohne Fragezeichen, dann war wohl klar, da haben sie den Slow Dance in the Crypt, dann wahrscheinlich fortgesetzt. Muss ich mir nochmal geben, weil dann würde ich auch gerne wissen, wie die Geschichte aufgelöst wird.
Ich habe mir die gestern angeguckt, blöderweise direkt nacheinander, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, was wozu gehört, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das ein und dieselbe Handlung ist und halt da.
Also bei The Mortuary kann ich da ganz genau sagen, da fährt die halt fast die ganze Zeit mit so einem Auto durch die Gegend, kommt dann irgendwann auf den Friedhof an und legt dann irgendwie auf so einem alten Grabstein so eine Lilie ab. Zwischendurch sieht die noch kurz so einen gruseligen, so eine gruselige Gestalt und das Video endet
dann. Ja, und mit dem, so und der verfolgt die dann halt in Slow Dance in the Crypt die ganze Zeit. Dieser Zombie. Die rennt dann da irgendwie durch den Wald und keine Ahnung, und dieser Zombie rennt hier hinterher. So.
Muss ich mir nochmal geben.
Kommen wir zu Track Dry.
Ja, weiß ich nicht, soll ich noch meinen Sermon über
ergießen? Ja, klar, bitte.
Erstmal, weil ich auch noch etwas Lob ausschütten möchte. Also für mich ist das so einer meiner Überhits auf der Scheibe. Ich finde den Song extrem kunstvoll getragen, mit einem sehr einprägsamen Refrain auf jeden Fall. Und textlich muss ich natürlich zugeben, das hat jetzt nicht die höchste Abwechslung, mehr auch ob der 6 Minuten 7. Aber was dem Song ganz gut tut, ist dann nochmal der zwischenzeitliche Tempowechsel so im Mittelteil, wo das so richtig ins Langsame geht, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und dann drückt dann nochmal die Stimmung und die Atmosphäre so richtig schön. Und dann hast du nochmal diesen Glockenschlag hier, ne, Whom the Bells Tolls, aber definitiv keine Cowbells drin. Schon schöne Glöckchen da, ne, hat die alte.
Bombtes.
Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und der alte Mann liegt wieder voll Lachen unterm Tisch, ne?
Ja.
Mein Gott, haben wir hier einen Stammtischhumor.
Ja, ist ja gut. Trinkst du eigentlich irgendwas? Bist du schon wieder besoffen? Ja? Ja?
Nee, ich habe es nur zum Wasser geschafft. Ich war gerade noch kurz unterwegs und hatte jetzt auch gar nicht so viel Zeit, mir jetzt noch so einen schönen Holy zu mixen. Beim nächsten Mal wieder.
Ich hab mir tatsächlich einen kleinen Long Drink hier gemacht. Also eigentlich habe ich mir einen Schnaps eingegossen mit Eis. Aber ja, ich hatte kein Bier mehr im Haus, deswegen. Aber Ja, egal.
Ja, also, wesentlich, glaube ich, habe ich alles in dem Song gesagt. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ist auch das längste Stück der Platte.
Stimmt.
Und,
ja, das ist mir nicht aufgefallen, ja.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Ja, ist cool. Ja. Also beide Songs bis jetzt auf jeden Fall coole Dinger. Ja, kommen wir zum dritten Track, Riding Reaper. Ich finde, der ist von der Grundstimmung her deutlich fröhlicher als das, was wir bis jetzt gehört haben. So, also der wirkt so ein bisschen fröhlicher und das ist für mich tatsächlich schon ein kleines Highlight hier. Vielleicht nicht das Highlight, aber ein kleines Highlight, weil der auch so ein bisschen schon bricht mit dem, was man jetzt vielleicht von den ersten beiden Songs erwartet hätte. Mhm. Und ja, genau. Was meinst du?
Ja, also thematisch, ne, auch wenn du sagst, so von der Melodie her ein bisschen anders, bleibt man ja morbide.
Ja, klar.
Ne, der Riding Reaper.
Das ist aber bei allen
Songs. Aber es sind jetzt bei so ziemlich allen Songs bei denen so, ja. Ich finde jetzt die Melodie ganz witzig. Also da wäre ich jetzt auch nicht überrascht gewesen, wenn du auf einmal die Stimme von Farida Limucci gehört hättest.
So ja, das hätte schon gepasst. Ja.
Also der Song hat ganz klare The Devil's Blood Vibes für mich.
The Devil's
Vibes. Auch gerade so. The Devil's Wild Platz, genau. Also auch gerade so diese Backings, die dann irgendwann einsetzen. Ne, das hast du bei The Devil's Blood ja auch mal so noch so im Hintergrund, dieses ne?
Mach das bitte nochmal. Also, was machen die im Hintergrund? Was machen die im Hintergrund? Machen die A oder machen die B?
Letzteres.
Jetzt sag doch nochmal, komm.
Ist ja The Devil's Blatt. Ja, gut, lassen wir, ich sollte nicht versuchen, ins Mikro irgendwelche Töne nachzumachen.
Dann geht doch, immer nur noch los.
ja, ansonsten, wie gesagt, schöner Song auch, kann ich dir recht geben. Das ist definitiv kein Lowlight auf der Scheibe. Ist nochmal in so eine andere Kerbe geschlagen. Der Witz Blatt-Referenzen hatte ich schon erwähnt. Ein Song, der für mich von vorne bis hinten funktioniert. Und lustigerweise auch so fürs ganze Genre ein, so ein absolutes Paradestück einfach ist.
Ne? Ja.
Also gehe ich auf jeden Fall mit. Ist eine schöne Kiste.
Mathis, wenn wir jetzt zu Track 4 kommen, müssen wir, glaube ich, tatsächlich über Nekrophilie reden. Was sagst du zu Nekrophilie? Ist das so deins?
Ja, wenn ich mir das Cover angucke, ja.
okay,
tatsächlich, Slow Dance in the Crypt, muss man ja sagen, ist so ein bisschen der etwas andere Song auf der Scheibe. Also vielleicht nicht der einzige, aber der fällt ja schon so stilistisch ein bisschen ab. Schön schwarzromantisch, ne, sanft getragen.
Oh, das Wort hätte ich nicht gefunden, aber das ist gut.
Ja, aber finde ich, passt da sehr gut. Ne. Trotzdem hast du diese gewohnten schweren Gitarrenriffs dabei, auch wenn es eine schöne langsame Nummer an sich ist. Ne. Also ich höre die auch immer wieder gerne bei jedem Durchlauf. Ein Track, der hängen geblieben ist. Finde ich aber, ist auch ein Song, in dem man so ein bisschen in Stimmung für sein muss. Ne? Also der rockt nicht so vor sich hin. Das ist natürlich schon so ein etwas getrageneres Stück. Aber ist eine schöne Abwechslung, dann direkt im vierten Track mal wieder einen komplett anderen Weg einfach zu gehen und wieder was anderes zu machen, als du vorher gehört hast. Dann vielleicht gerade aufgrund seiner Andersartigkeit auch nicht den Song, den ich jetzt vielleicht unbedingt so als Hörempfehlung geben würde, weil der einfach nicht so absolut typisch ist. Aber trotzdem ein schönes Stück und würde ich sagen, wenn man Bock auf die Scheibe und auf die Musik hat, eine klare Hörempfehlung, aber vielleicht jetzt nicht als Anspieltipp so der allergeeignetste. Aber ich bin Fan.
Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich mutig, dass sie den halt auch als Single offensichtlich released haben. Weiß ich nicht, ob es als Single ist. Es spielt halt heute noch eine Rolle. Auf jeden Fall hat man einen Videoclip dazu gemacht und finde ich schon einigermaßen mutig. Ich finde dieses ganze super morbide, nekrophile Thema irgendwie auf irgendeine Weise super abstoßend, andererseits irgendwie auch super faszinierend, also schon sehr gut gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Und der Song, ja, der hat was Balladeskes, ne? Also sehr ruhig, sehr getragen, wirkt super traurig irgendwie, ne? So dieses, ich hätte nicht gedacht, dass ich, wenn ich dich wiedersehen will, irgendwie auf den Friedhof gehen muss und bla, ne? Also schon irgendwie, ja, krasses Ding. Also da habe ich echt aufgehorcht, als ich den gehört habe. Also würde ich aus den von dir genannten Gründen auch nicht als Anspieltipp nehmen, aber
trotzdem. Aber eine schöne, überraschende Nummer. Also wenn man Bock drauf hat, definitiv eine coole Sache.
Ja. Genau, wollen wir weitergehen. Gehen wir zu Maculate Heart, Track 5. Du darfst vorlegen.
Ja, 4 Minuten 9, so eine durchschnittliche Länge. Die meisten Tracks sind ja so um die 4 Minuten auf der Scheibe. Auch einer der vorab veröffentlichten Songs, ne? Mit so einem Video halt dabei. Was soll man jetzt groß sagen? Also der Song selber ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung wert. Ob man das Video jetzt dazu gucken muss, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen nur nach 15, das ist schon ganz nett gemacht, das ist keine Katastrophe, so wie wir auch schon so andere Videos gesehen haben, aber das ist einfach, da passiert jetzt halt nicht viel Spannendes, ne? Sie ist halt die Band in verschiedenen Posen auf der Bühne drumherum.
Ja, finde ich total geil. Muss ich dir leider widersprechen, ich finde es mega gut.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das scheiße finde, das ist jetzt keine Geschmacksverirrung, das ist definitiv eins der Videos, die man sich mal angucken kann, ohne sich fremd zu schämen. Das ist schon alles ganz schön, okay. Nur da siehst du halt keine epische Geschichte oder
so. Ja,
sowas.
Du siehst also, da keine Zombies.
Ob du das gesehen hast oder nicht, spielt einfach keine große Rolle, aber das ist schon nett gemacht. Ne?
Ich finde also das super.
Definitiv auch recht
komplett in Schwarz-Weiß, in Schwarz-Weiß, beziehungsweise so Graustufen und so vergilbtes Filmmaterial, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Weißt du, wenn das so leicht so einen goldenen Touch irgendwie hat, ne? Wie diese ganz alten Filme so, ne? Aber halt von einem Konzert halt oder mehreren, weiß ich nicht, so ein paar Backstage-Szenen und viel Bühnenszenen und so. Also
sowas sehe ich lieber 10.000 Mal lieber als dann irgendwelche CGI-Videos, die dann irgendwie schlecht gemacht sind oder sowas. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, ob du das Video zu dem Song siehst oder nicht, spielt halt einfach keine Rolle.
Nein, das stimmt. Aber ich finde, es kann man machen, wenn man hier am Rechner sitzt und sagt, ich will den Song mal hören, dann ruhig mal bei YouTube vorbeischauen und da mal reingucken. Das ist, finde ich, eine passende optische Untermalung für den Sound.
Zum Song selber kann man noch sagen, also ein paar melancholische Klänge am Anfang, ne, so eine Art kleines Intro, bevor dann nach etwa so einer halben Minute der Song sofort in so eine Rockhymne
übergeht. Ja, so ein Akustik-Intro, ne? Ist das irgendwie?
Hätte ich jetzt auch gesagt, ne, mit so einem auch wieder so schönes 70s-Vibe drin, der dann auch förmlich an der Stelle schon explodiert, wo es losgeht.
Ja.
Ne, du bist so mitten im Geschehen, dann auf einmal, das ist zur Mitte hin wieder so diese passenden Backings im Fokus, ne? Das stützt den Song dann nochmal so insgesamt ganz gut. Ein schönes, geiles Solo, so im letzten Drittel. Und für mich auch so einer der stärksten Songs auf der Scheibe.
Ja,
vielleicht nicht der stärkste für mich, aber toll.
Also der Refrain super geil, dieses Bring It On, richtig gut, auf die Fresse, richtig cool, sehr rockig. Ja, Akustik-Intro hattest du schon genannt. Und also tatsächlich nach Riding Reaper, der ja schon so ein bisschen mehr Lebensfreude zumindest im Sound versprüht hat, finde ich, der geht da auch so in die Richtung. So, würde ich sagen, sogar fast noch ein bisschen mehr. So.
Ja.
Ja, kommen wir zu A Coffin Has No Silver Lining, Track 6. Soll ich mal vorlegen?
Ja.
Also, wir hören am Anfang, glaube ich, wie ein Sarg zugenagelt wird.
Ja, da war ich mir nicht so ganz sicher, was das sein soll. Da wollte ich dich mal fragen.
Ja, also ich dachte erst irgendwie, dass das irgendwie so eine super morbide Szene ist, wie lebendig begraben, weißt du, hast irgendwie die Erde drauf.
Also klang tatsächlich sogar ein bisschen maschinell fast, aber ja, wo du jetzt sagst, so vielleicht wird da einfach der Sarg zugeschlagen.
Also war zumindest so sein. Also wäre ich jetzt, glaube ich, so ohne die ganze Optik und die anderen 1000 Songs auf der Platte, wäre ich da jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht so direkt so bei gewesen, soundmäßig. Aber wenn man da in dieser Stimmung drin ist, dann lässt das eigentlich nur eine Vermutung zu.
Ja, aber ist ja eigentlich auch egal, weil das Ganze ja auch schnell vorbei ist. Das ist ja nur irgendwie so ein paar ganz
wenige Sekunden. Ja, das ist nicht lange, das ist vielleicht 5-6 Sekunden oder so. Ja. Wir haben ein paar sehr schöne Background-Chöre im Refrain, finde ich. Also kommt da richtig gut zur Geltung. Und insgesamt ist das Ding eher so mittelschnell, würde ich sagen. Also das ist irgendwie, das ist nicht so ein Slow Dance in the Crypt Doom-Brech-Ding irgendwie, aber das ist auch nicht so ein Maculate Heart Peitscher irgendwie. Das ist so irgendwo dazwischen.
Und, ja, tatsächlich würde ich sogar die mutige Behauptung aufstellen, so passagenweise und gerade so kurz nach dem Anfang, fand ich, klangen die Gitarren auch schon fast so Richtung Accept.
Ne?
So
ja, genau.
So ein schöner, ja, hast du auch so wahrgenommen.
Ja, und es stampft halt so ein bisschen, ne, das geht schon klar, ja. So, ne. So eine abschließende Meinung habe ich zu dem Song nicht. Der ist mir nicht so ganz als das Highlight hängen geblieben. Der ist jetzt nicht schlecht, aber kann man machen. Aber der ist halt auch irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Der ist nicht Doom und der ist nicht Rock irgendwie. So, der ist irgendwo so dazwischen. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich fand den Song ziemlich gut. Fällt mir aber so genau, also etwas schwer zu erklären, warum genau. Also letztendlich einmal so dieser Punkt, wo dann diese Accept-mäßigen Gitarren so ein bisschen schön durch Johannas Klangfarbe und Stimme wieder so ein bisschen konterkariert wird, kriegt er nochmal so ein etwas anderes Flair auch in seiner Struktur, was man dem Song, ich will nicht sagen, vorwerfen kann, aber im Gegensatz zu anderen Songs so ein bisschen fehlt, ist der, da gibt es keinen so direkten Explosionsmoment für mich drin, ne? Der ist eher so in einem Tempo tragen,
maschinell so ein bisschen durch. Ne? Ja.
Aber er schafft es dabei trotzdem, für mich irgendwie nicht langweilig zu werden. Also irgendwie hat das Song geschafft, mich trotzdem, obwohl der an sich gar nicht so spektakulär ist, wenn man den mal so genauer betrachtet, schon so ein bisschen in seinen Bann zu ziehen. Wie soll man das beschreiben? So herrlich aufgeregt, unaufgeregt, kann man es vielleicht sagen. Ne? Ja, und natürlich vielleicht, wenn man das Artwork dann heranzieht, ist das vielleicht sogar der Quasi-Titeltrack, ne?
Ja, stimmt.
Auf dem Cover und Coffin is no Silver Lining. Ja, passt schon irgendwie gut zusammen.
Ja. Also bis jetzt muss ich sagen, kein schlechter Song auf der Platte bisher. Also
gehe ich absolut mit. Sechs Songs, die für mich auf der einen oder anderen Weise sehr stark sind.
Ja. Kommen wir zum 7. The Dead Don't Speak. Und sie singt, meine ich immer, The Dead They Don't Speak, ne? Mhm. Ja. Ich starte mal wieder rein. Wir haben also einen relativ getragenen Refrain, ne? Also der Titel The Dead They Don't Speak wird da relativ lang gezogen gesungen. Wir haben, ja, ist das eine Hammond-Orgel im Hintergrund? Ich vermute.
Ja, ich war mir da nicht so sicher, wie wir das gemacht haben. Also könnte durchaus sein, dass man so was Richtiges genommen hat. Ne?
Ja, und wir sind jetzt mal wieder in Doomhausen unterwegs, würde ich behaupten. Also das auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Slow-Mo. Und also wenn du den Song nimmst und Slow Dance in the Crypt, dann würde ich sagen, hören wir hier lupenrein Doom-Metal. Alles andere war bis jetzt für mich nicht so lupenreiner Doom-Metal. Aber der geht da schon in die Richtung, würde ich behaupten, oder?
Ja, also vielleicht das zum Teil. Was mir auch bei dem Song aufgefallen ist, ist, dass die Melodieführung direkt am Anfang so ein bisschen komplexer wirkt als bei den anderen Songs. Also der ist so ein bisschen verschachtelter, etwas verspielter in so einem technischen Sinne. Ne? Ja, ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Ja, ist nicht grundsätzlich schlimm.
Es ist auch mutiger tatsächlich als vieles, was wir bis jetzt gehört haben, finde ich.
Vor allen Dingen muss ja so ein Album nicht immer nur so aus straighten Rockern bestehen. Ne? Man kann ja auch mal so Sachen machen wie Slow Dance in the Crypt, tat ja ganz gut. Dann kannst du natürlich jetzt auch mal so einen Song bringen. Stellenweise, also abseits des Dooms hätte ich auch noch gesagt, bringt der Takt teilweise auch so Blues-Referenzen mit über. Ne? Das ist für mich irgendwie so auch was zur Blues-Richtung so ein bisschen passt. Also insgesamt ist der gut umgesetzt für mich. Ne, aber wenn ich den so in seiner Gesamtheit sehe und dann muss ich sagen, mit den anderen 6 vorangegangenen Stücken kann er für mich aber nicht so ganz mithalten. Das ist jetzt nur mein ganz subjektiver Eindruck hier, ne? Aber das hat sich auch nach diversen Durchläufen für mich nicht geändert. Also don't get me wrong an der Stelle, ich finde, das ist kein schlechtes Stück, aber bis dahin fand ich das Album so richtig bockstark, ne? Aber der kann da für mich, der erste Song, der da irgendwie nicht so ganz mithalten kann.
Ja, tatsächlich würde ich dir da sogar zustimmen. Ich finde, der Refrain hat nach ein paar Durchläufen fängt der ein bisschen an zu nerven. Also Hut ab dafür, dass man da ein bisschen mehr Mut als bei den anderen Songs so zeigt hier und da, aber dieses The Dead They Don't Speak, irgendwann kannst du nicht mehr hören. Also das ist so. Das hat so das Potenzial, du hörst es beim ersten Mal und denkst dir, ja cool, ich bin voll dabei, und dann hörst du zum 10. Mal und denkst dir, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. So. Mhm. Und das ist leider würde ich da tatsächlich mit deiner Einschätzung mitgehen. Boah, hier ist gerade meine Katze reingekommen. Wenn ihr hier gleich irgendwie Katzen maunzen hört hier auf der Spur, dann wisst ihr, dass die auch mal hier gerne im Podcast sein will. Ich glaube, die will nämlich eigentlich raus. Aber wir haben noch 3 Songs und dann werden wir uns wahrscheinlich eh in eine kurze Pause verabschieden. Und dann werde ich die mal nach draußen lassen. Ne, Schätzchen, mach mal Mau. Naja, macht's jetzt nicht. Sonst lässt sie nicht vorführen.
Ja.
Ja. Nee, wir haben ja gar nicht mehr 3 Songs. Wir haben noch 2 Songs. Wir haben zwei. Wir haben Song 8, Strange Sister. Leg du mal vor.
Ja, also das vorletzte Stück, ne, kommt dann auch direkt wieder nach dem Song vorher so ein bisschen leichtfüßiger rüber. Ich persönlich habe da so ein leichtes Country-Feeling teilweise sogar aufkommen hören. Teilweise erinnert mich sogar der Song in so seiner Melodieführung auch so ein bisschen so an Glamrock, ist da nicht ganz so weit vom Weg für mich. Also eine Nummer, die durchaus unterhalten kann, ne, aber wie drücke ich das am besten aus? Was fehlt mir bei dem Song? So eine Art Pointe vielleicht? Ne, das Stück rockt schon gefällig so vor sich hin, aber ich finde, man kommt hier bei dem Song auch nicht so richtig auf den Punkt. Und irgendwie hat man das Gefühl, so ein bisschen so wie bei miesem Sex um seinen Höhepunkt gebracht worden zu sein. Ne? Also der klingt jetzt alles schlimmer, als es gemeint ist. Ne? Also so wollte ich das gar nicht sagen. Aber so insgesamt geht die Nummer schon irgendwie klar, so wie bei dem Stück vorher auch. Ne? Das gefällt mir jetzt nicht. Aber das wäre jetzt so ein Song, von dem ich auch sagen würde, ist definitiv nicht mein Highlight auf der Scheibe. Aber ich kann auch kurz was Positives noch mal kurz nachschieben. So, ich finde, der Wechsel in etwa nach der Mitte.
Ja.
den etwas leicht ideenarmen Refrain. Also da, wo es wieder so etwas düsterer wird, dunkler wird, ne? Da habe ich mich schon wieder mehr zu Hause gefühlt in dem Lied. Und durch diesen Moment wiegt der Song jetzt nicht als totaler Ausfall für mich. Also der geht insgesamt voll klar, aber auch, wie schon Stück Nummer 7, jetzt auch definitiv nicht mein Anspieltipp.
Tatsächlich finde ich auch, dass die Platte zum Ende hin leider ein klein wenig abbaut. Jetzt nicht in Richtung Katastrophe oder so, aber ne, so wie du gesagt hast. Also die Nummer, dieser Mittelteil, der ist mir auch positiv aufgefallen, weil da wird es ja nochmal sehr doomig und sehr düster so, ne? Und drumherum ist es halt rockig und schnell so, ne? Und ich hab hier als Notiz stehen, belanglos, aber okay.
Ja, das kann man doch einfach mal so stehen lassen.
Ja. Okay, dann haben wir den letzten, den finalen Track Nothing Left to Lose But My Life. Und das ist ja schon irgendwie so eine Doom-Ballade fast, würde ich sagen, wieder mal. Ne?
Es hat auf jeden Fall einen recht traurigen Anfang. Ne? Und er geht dann auch recht schnell in dieses schleppende Doom-Gefall sofort über. Einer der langsameren, wenn vielleicht nicht sogar mit der langsamste Song der Platte, nämlich Slow Dance in the Crypt. Was ich gut an dem Song finde, ist auf jeden Fall der sehr leidenschaftliche Gesang, ne, und dieses Aufbäumen in dem Refrain, das kommt extrem gut rüber, finde ich. Das ist schon definitiv gekonnt. Ne, und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass es so Hörer gibt so mit ihren Hörgewohnheiten, die vielleicht hier sogar den Top-Song für sich sehen werden. Aber da gibt es auch gute Gründe für. Aber für mich hat der Song in Gänze nicht so ganz gezündet. Ne?
Ja.
Also der lässt schon das Album hier irgendwie vernünftig ausklingen. Das ist auch, wie gesagt, nicht scheiße oder so, was du hier hörst. Aber damit finde ich so, die letzten 3 Stücke können für mich halt nicht den starken Anfang der ersten 2 Drittel der Platte halten.
Ja, gehe ich tatsächlich auch mit. Also sehe ich genauso. Tatsächlich find ich ein bisschen schade, weil so ab Track 6 wird's halt ein bisschen austauschbar, ne? Die hätte man sich vielleicht sparen können. Aber das darfst du mir jetzt in deinem Fazit, was ich kurz einleiten möchte, mit Die Rockart hat vergeben am 26.01. in ihrer Ausgabe vom 26.01. 8,0 Punkte. Ich will dich damit nicht in irgendeine Richtung drängen. Du hast dir wahrscheinlich aber eh schon längst gesagt. Ja. Aber du weißt, wir sind eine Zeitgeist-Folge hier heute. Oder nicht, wir sind eine, wir nehmen eine auf. Und da darfst du nicht einfach nur Punkte nennen. Du musst mir auch sagen, was du vergibst.
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut. Ich habe noch keine Ahnung. Ich lasse mir gleich spontan einfallen.
Ich komme natürlich nicht unbewaffnet hierher.
Sehr gut.
In diesem Zwiegespräch. mein Fazit. Also insgesamt hatte mich das Album schon so im ersten Anlauf überzeugt. Ne? Und ich habe es ja auch bereits schon vor unserem Voting gehört und habe dir, glaube ich, auch davon schon erzählt, dass ich das Album ganz gut fand, sodass du auch schon ein bisschen früher reinhören könntest. Also tatsächlich hören wir beide Alben, über die wir heute sprechen, beziehungsweise das vor allem schon etwas eine Zeit länger, als überhaupt klar war, dass wir uns über dieses Album hier unterhalten werden. Ja. Das war da noch gar nicht klar. Ja, gut, ich meine, musikalisch sind die Fronten weitestgehend klar, ne? Wobei ich ja finde, dass Okkultrock hier auch nur so bedingt zutrifft. So richtig okkult, glaube ich, kamen die eigentlich nur beim Debüt rüber. So bewegen uns hier klar so im Bereich der 70er-Rocks, würde ich sagen. Die Nähe zu Doom sind in seiner eher rockigen Ausprägung aber klar da, ne? Und wie gesagt, du hörst auch die Liebe zu Black Sabbath raus. Ja, Bands wie Coven sind da nicht weit weg. Sehr eh Standardausrüstung bei den Bands, die so sich in diesem Magic-Rock-Bereich da zu Hause fühlen. Ja, das Album hat einige sehr starke Songs, wie ich finde. Wobei es für mich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, so ein kleines bisschen im letzten Drittel halt abfällt. Ne? Und meine Highlights doch so eher in diesen ersten zwei Drittel der Scheiben liegen. Also mir fällt es tatsächlich sogar schwer, hier nur einen am Spieltipp zu nennen.
Ja, dann nenn mehr.
Einfach mal, nein, komm, ich hau einfach einen raus. Ich gehe da weiterhin mit At the Mortuary. Der hat einfach so alles drin, was für das Album für mich, was das Album für mich so gut macht. Und obendrein ein absoluter Hit. Aber ist nicht der einzigste, den ich an der Stelle hier nennen könnte. Also wäre die ganze Platte insgesamt auf dem Level der ersten zwei Drittel, wären wir hier in Gefilden einer absoluten Topnote. Aber so mache ich es mir mal einfach und vergebe so zwei Drittel mal 9 Punkte, ein Drittel mal 6,5 Punkte, macht nach Adam Riese 8 runde, schöne Sargnägel.
Fuck, die wollte ich auch vergeben, du Arsch. Jetzt muss ich aber hier ganz spontan werden, ey. Ja, ja, wir haben es ja rausgearbeitet gerade schon. Wir sind da ja, glaube ich, da ziemlich einer Meinung, dass man die letzten drei Songs, das hat vielleicht eher sowas für Bonustracks oder so gewesen wäre. Das ist jetzt nicht so ganz schlecht, aber wenn man da mehr sowas im Stil von At the Mortuary oder meinetwegen auch Coffin Has No Silver Lining oder so noch gemacht hätte, dann wäre das hier noch ein bisschen stärker gewesen. Kann man sich trotzdem anhören, da muss man jetzt nicht wegschalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich mir eine Platte anhöre und dann sage, naja, jetzt habe ich 6 von 9 Songs gehört, dann kann man bei der auch sagen, jetzt höre ich mir die nächste Platte an. Das kann man schon machen so. Und ich hätte, also machen wir es anders. Also mein Anspieltipp ist, ich würde sagen, Maculate Heart, Track 5, auch wegen dem doch recht gelungenen Video. Also du hast es gesagt, das ist jetzt kein super Highlight, das stimmt schon, aber ich finde, das fängt die Stimmung geil ein. Ich finde, durch diese Schwarz-Weiß-Geschichte und so bringt einen das auch irgendwie so ein bisschen in so eine, ja, das ist irgendwie alt und ne, in so eine Stimmung irgendwie. Ist schon ganz geil. Dann haben wir bei den anderen Hits auf der Platte Slow Dance in the Crypt für mich und At the Mortuary haben wir dieses Nekrophilie-Thema irgendwie ein bisschen hart drin, was mich irgendwie ein bisschen fettig macht, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt hier Maculate Heart rausnehmen und sagen, dass und der ist halt auch einfach so ein bisschen happy, ne? Dieses Bring It On und so, das schon, geht schon richtig schön auf die 12.
Geiler Track auf jeden Fall, ja.
Und ja, ich werde es jetzt nicht so mathematisch angehen wie du. Ich habe mit mir gerungen, aber ich hatte so viel Spaß mit der Platte, dass ich hier tatsächlich noch mal ein bisschen höher gehe als du. Ich werde den 8,5 tote Mädchen geben.
Ja, absolut gerechtfertigt.
Also eigentlich wollte ich Dead Girls nehmen. Nein, ich bleib bei tote Mädchen. In Särgen.
Wir von Cradle of Filth wissen, Dead Girls don't say no.
Ja, genau. Ja, also alles in allem würde ich sagen, eine super, super Scheibe. Danke, dass ihr die gewählt habt. Wir hatten sie, wie du hattest ja schon gesagt, wir hatten sie ja schon eigentlich genug gehört, bevor das Voting überhaupt gestartet war oder gerade gestartet war. Und ja, also super toll. Ihr seid geschmackssicher. Sehr schön. Mehr davon. Ja, machen wir weiter mit Chapel of Disease, mit Echoes of Light. Mathis, was hast du zur Band? Hast du was zur Band?
Ja, so ein paar einleitende Sätze bringe ich ja immer gerne mit. Also Chapel of Disease, 2008 in Köln gegründet. Ursprünglich muss man sagen, mal als Death-Metal-Kapelle. Ob das heute noch so ist, da können wir uns gleich drüber unterhalten, sehr ausgiebig mit dem neuen Werk. Die Band selber besteht, oder muss man sagen, bestand zu Anfang aus Sänger und Gitarrist Lauren Teubel, dem ursprünglichen Bassisten Cedric Teubel, das ist ein Geschwisterpaar, Schlagzeuger David Dankert und dem Bassisten Christian Krieger, der dann später zu der Besetzung stieß. Als Trio ursprünglich gestartet, wechselte dann Cedric durch den Einstieg von Christian vom Bass schließlich zur E-Gitarre, sodass man dann mit zwei Gitarren künftig unterwegs war. Die ersten Demo-Aufnahmen scheiterten 2009 aufgrund der wohl sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten der einzelnen Bandmitglieder. Dann schaffte man es aber 2011 ein erstes Demo namens Death Evoked zu veröffentlichen über FDA Records. Ja, so heißt es tatsächlich, Records. Unter anderem auch so Bands wie Cypher Aeon, Master und Office unter Vertrag gehabt. Dem dann gefolgt von ihrem Debütalbum Summoning Black Gods im April 2012. Ja, die Band selber spielt oder spielte Death Metal, der an Outputs von Bands wie Asphyx, Death oder Morgoth anfänglich erinnerte, wobei der Gesang gerne auch in den Medien mit dem von Autopsy verglichen wurde. Seit dem dritten Album And We Have Seen the Storm, We Have Embraced the Eye von 2018 verfolgt die Band.
Was für ein doofer Titel.
Ja, relativ lang auch, verfolgt die Band, also 2018 erschienen, schon etwas so komplexere Ansätze und man entwickelte sich so vom klassischen Death Metal doch schon weg. Wohin genau? Wie gesagt, darüber reden wir gleich. Mhm. Ja, jetzt das vierte Album, Echoes of Light, das es ja heute gehen soll, wurde allerdings auch vom Metal Hammer als schon relativ früh jetzt als Genre-Highlight 2024 gelobt. Der Rezensent Tom Lubowski vergab da 6,5 von 7 möglichen Punkten. Er betonte hierbei so die brutalen Grunzorgien, die bunten Riffs und Soli, die vom ikonischen Chapel of Disease Gitarrensound geprägt sind und zog auch klangliche Parallelen zu den Dire Straits. Klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, aber schauen wir doch mal, ob wir da auch zu ähnlicher Erkenntnis kommen. Zum Album selber möchte ich noch kurz vorweg nehmen. Seit dem 2018er Vorgänger, der erschien bei Van Records, also an der Stelle auch unbedingt mal den Online-Store ausschalten.
Ja, definitiv.
Ist Echoes of Light auch erst kürzlich am 9. Februar released worden. Das Album umfasst lediglich 6 Tracks, wie wir gleich sehen werden.
42 Minuten.
Hat aber eine Spielzeit von 42 Minuten 7, was für 6 Tracks recht ordentlich ist.
Ja, da sind halt ein paar Songs über 8 Minuten drauf, ne?
Genau, aufgenommen und gemixt von Oktober 2022 bis Januar 2023 in den Q7 Studios in München, gemastert in den Woodshed Studios in Landshut. Und ja, zur Band noch, wenn ich rechtlich informiert bin, ist derzeit nur noch Laurent übrig. Der Aufnahme zog Bassist Christian weg und auch Laurents Bruder Cedric und David stiegen aus. Über die Hintergründe ist mir jetzt selber nicht so viel bekannt, aber da wohl alle auch noch Kontakt miteinander haben, stehen da wohl eher, sag ich mal, wahrscheinlich so private Gründe als kreative Gründe im Raum. Live wird die Band im Moment durch Musiker von Nocturnal, Witching Hour und Ketzer komplettiert und in einem Interview mit Metal.de spricht Laurent auch von einem Live-Line-Up. Demnach kann man vielleicht damit rechnen, dass hier jetzt keine Türen komplett geschlossen sind, ne, und die Band sich vielleicht sogar teilweise irgendwann wieder in alter Form zum späteren Zeitpunkt mal reformieren könnte oder auch nicht. Das wird dann die Zeit zeigen. Sind jetzt alles reine Spekulationen hier, aber wir sind ja jetzt auch nicht die Bilch, auch wenn wir genauso wenig faktentreu sind.
Ja. Also ich hatte, die haben in der noch aktuellen Rockhard-Ausgabe ein Interview. So viel sei schon mal gesagt, sind Album des Monats geworden mit der Nummer in der Rockhard mit 9 Punkten, 9 von 10 Punkten.
Ja,
und bei dem Interview wurde, also so ganz deutlich ist auch nicht, warum die sich da jetzt so getrennt haben. Also die Band gibt's natürlich noch. Die gute Nachricht, wir werden sie live sehen in wenigen Wochen auf dem Rockhard Festival tatsächlich. Und das kam wohl alles auch ziemlich überraschend. So, dieses Ganze, wir machen jetzt nicht mehr zusammen, ne? Und aber wir hören ja hier noch das mehr oder weniger langlebige Line-Up mit Cedric, David und Lauren.
Genau,
ne? Richtig. So, das haben wir hier auf dem Album noch drauf. Bevor wir gleich uns der Optik nähern, wir haben die ja schon mal live gesehen auf dem Rockhard Festival 2019 mit dem letzten Album und ich habe es auch geschafft, zuerst die ersten paar Tage das Vorgängeralbum zur Wahl zu stellen. Ich habe mich da echt verklickt. Ich habe da wirklich hier, and as we have seen the storm, we have embraced the eye zur Wahl gestellt, einen Hörer. oh shit, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Ich guck gleich mal nach. Es war einer unserer Stammhörer auf Mastodon, hatte mich da drauf hingewiesen und dann konnte ich das relativ kurzfristig noch fixen. Aber ja, das war ein bisschen doof. Aber sie sind
Ja gut, die haben ja trotzdem haushoch, kann man sagen, gewonnen.
Ja, ja, die sind mit deutlichem Vorsprung sind die da. Ah ja, hier, es war Stefan tatsächlich auf Mastodon. Bei eurer aktuellen Umfrage scheint euch beim Chapel of Disease Album ein kleiner Fehler unterlaufen zu sein. Das neue Album heißt Echoes of Light. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Vorgängeralbum zur Wahl gestellt habe oder einen der Songs. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ehrlich gesagt, aber ich meine, es war das Vorgängeralbum. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ich fand das Vorgängeralbum, kannte ich nicht bis zu dem Rockhard-Auftritt. Ich glaube, hier unser Kumpel André hatte mich damals vor die Bühne geschleppt und gesagt, musst du dir anhören. Und hat mir dann nach dem Festival die Scheibe gegeben und muss sagen, ich fand das Vorgängeralbum schon wahnsinnig stark. Also Sachen wie Song of the Gods und Null da drauf oder Void of Words, auch nur 6 Songs übrigens, by the way. Absolut genial. Also das hat mich damals schon so weggeblasen und dann hieß es ja irgendwie zwischendurch, die Band gibt's gar nicht mehr und keine Ahnung. Also es wirkte irgendwie so, als wenn die sich aufgelöst haben. So richtig gab's da wohl kein Statement und dann kamen sie dann jetzt doch wieder und dann halt eben mit dieser Scheibe jetzt. Ne? Und danach haben sie jetzt dann aber 2 von 3 Leuten haben sich dann verabschiedet, ja.
Ja gut, zu meinem Scheppel-Erlebnis auf dem Rockhard sage ich gleich in meinem Fazit kurz was und sollen wir da mal über das Artwork sprechen?
Ja, finde ich tatsächlich vergleichsweise unspektakulär. Erstmal, wir sehen irgendwie so einen Nebel, also so nicht Nebel jetzt im Sinne von Wasser in der Luft, sondern irgendwie so einen kosmischen Nebel, ne? Also
ja, ich muss sagen, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ne? Ist das ein Ausschnitt des Nachthimmels?
Mit Wolken davor, könnte
oder auch sein. Oder ist das so das All mit so einem Weltraumnebel? Das könnte tatsächlich irgendwie beides sein. Das
könnte
sein,
beides, ne? Sein. Also meine Assoziation ist eher so ein Star Trek, ich habe Star Trek untergebracht, Star Trek Voyager Nebel, wo die Voyager durchfliegt und irgendwelche lustigen Wesen findet, aber nee, du hast recht, es könnten auch einfach Wolken von einem Nachthimmel sein, das stimmt schon. In meiner Fantasie ist das so ein kosmischer Nebel. So, Punkt. Ja. Das Ganze wirkt ein bisschen gemalt. Man sieht irgendwie auch noch so die Struktur von der Leinwand, auf der das gemalt ist. Ne? Also das scheint irgendwie tatsächlich handgemalt zu sein auf irgendeinem, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, auf so einem Leinen oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Auf dem Tuch. Also auf dem Cover selber sieht man ja erstmal so digital den weißen Rand.
Genau, stimmt, da ist ein weißer Rahmen drum, ja, genau.
Könnte das Leinwand gemalt sein, wie auch immer. Also eher schlicht, ne? Ich finde es so ein bisschen poetisch dabei, ne? Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Echoes of Light diese Sterne sind, ne? Und wenn du so wieder halt in Star Trek und Physik gehst, kann man ja sagen, bekanntermaßen blicken wir immer nur in die Vergangenheit, also die Echos, wenn man es so poetisch dann sagen möchte.
Ja, dass die Sterne gibt es gar nicht mehr, aber das Licht kommt halt jetzt erst bei uns an. Ne?
So würde ich es interpretieren. Ja.
Ja, könnte man so sehen. Ich finde super spannend. In dem weißen Rahmen sehen wir unten zentral, in dem weißen Rahmen, den Titel Echoes of Light. Sehr unspektakulär. Wir sehen keinen Bandnamen auf dem Album.
Ja.
Wir sehen wirklich nur Echoes of Light und halt eben diesen Himmelsausschnitt, was auch immer das jetzt sein soll. Also, wie gesagt, für mich ist das ein Weltraumnebel. In einer sehr, sehr zentral in der Mitte sieht man einen vergleichsweise hellen Stern da so durchblitzen. Ich finde es ehrlich gesagt, also es ist schön, es ist poetisch, ja, aber irgendwie ist es auch nicht viel, ne? Also, ich kann mich da jetzt nicht stundenlang drin verlieren, so. Dafür ist es dann doch
ein bisschen zu wenig. Nee, das kann ich tatsächlich auch nicht. Also es ist ästhetisch anspruchsvoll, aber ja, wie du schon sagst, ne, da entdeckst du jetzt nicht so viel drauf.
Ja, also was ich halt, wie gesagt, spannend finde, ist dieses, dass es so ein bisschen mehrdeutig ist. Ne? Es könnten Wolken sein, es könnten irgendwelche Gasnebel oder Staubnebel oder sonst irgendwas im Weltraum sein. Wahrscheinlich
könnte uns jetzt ein Astronom ziemlich eindeutig sagen.
Ja, was ist doch klar, da hast du hier der Pferdekopfnebel unten links. So, ne?
Ja. Ist einfach mal wieder zu blöd.
Genau. Ich finde es mutig, den Bandnamen nicht darauf zu schreiben, aber das ist, glaube ich, so eine Band, die das auch nicht nötig hat, weil du hast vorhin schon gesagt, Van Records, den Shop sollte man sich angucken. Und da war letztens, als ich mir die Platte bestellen wollte, ich habe es noch nicht getan bisher, sträflicherweise, weil es stand eine ziemlich fette Warnung bei Van Records, so, Leute, wir kommen nicht hinterher mit dem Einpacken von diesem Album. So, tut uns leid, es verzögert sich alles ein bisschen. Das waren so viele Vorbestellungen. Wir tun alles, aber es dauert. So.
Ja, aber Print das, on Demand.
Ja, das,
wir lassen
das,
bei EMP produzieren. Ja,
genau. Nein, also das wird auf jeden Fall noch verhaftet. Das wird auch als, es wird auch als LP verhaftet, weil so unspektakulär es auf den ersten Blick wirkt. Ich glaube, wenn man so ein vergleichsweise schlichtes Cover-Artwork hat, dann, ja, das wird nicht besser, wenn es dann auf CD-Größe ist, sag ich mal so.
Nee, ob seiner Größe machst du ja mit LP-Covern nie was falsch. Aber insgesamt muss ich auch sagen, gerade was auch so die CD-Qualität bei Van Records angeht, immer unheimlich geschmackvoll aufgemacht. Also sieht immer unheimlich geil aus, so diese Eigenproduktion.
Ja. Es sieht
absolute
echt,
Empfehlung.
Also ich finde, es sieht wirklich aus wie ein Bilderrahmen, um das abzuschließen, den optischen Eindruck, weil eben weißer Rand, dann auch mit so einem leichten, mit so einer leichten Struktur, es sieht wirklich aus wie ein Rahmen, wie ein weißer Rahmen um ein Bild.
Ja, auch Albumtitel, der da so klein
genau,
aufsteht. Ist das so teilweise bei Gemälden so in so Museen?
Ich
auch so, dass immer öfter mal auch der Bildtitel dann so in kleinen Lettern unter dem Bild steht.
Ja, es hätte jetzt noch gefehlt, dass die den quasi auf so einem Schildchen da drunter anbringen. Ja, genau. Wäre ein bisschen schwierig, aber ja. Nee, wirkt wirklich so wie, wie ein Bild, was du dir an eine Wand hängst, ja. Genau, also wir sind irgendwie thematisch in so einem komischen Space-Sterne-Vergangenheit, die ganz großen Räder-Thema drin, würde ich sagen, oder?
Ja. Ja, gehe ich mit. Ja, sollen wir uns mal der Musik widmen? Hallo?
Ja, das passiert, wenn man auf Mute klickt und vergisst, sich zu entmuten und währenddessen schlechte Witze darüber macht, dass wir jetzt jede Woche eine Folge machen könnten und nur über Cover-Artworks reden. Aber wäre schlau gewesen, wenn ich das auch gemacht hätte, während ich aufnehme.
Ja, das auf jeden Fall.
Richtig dumm. Ich muss
überlegen, ob wir die Stelle jetzt noch schneiden,
ach,
und zu tun, als ob nichts passiert ist. Du hast nur keinen Bock, ne?
Das Hoshis Doofheit könnt ihr hier live mitkriegen. Aber ich sag mal, wer schon bei einer Videokonferenz saß, der weiß, wie das ist. So. Oh, ich mute mich mal schnell, weil ich mich gerade räuspern muss und dann vergesse ich mich wieder zu entmuten. Exakt, das ist passiert. Ja. Lass uns über die Musik reden, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede.
Ja.
Fang du mal an.
Erster Song, Titeltrack, 8 Minuten 28, schon ziemlich
beachtlich. Ja, absolut lang, ey.
Ein Song, der sich auch schon ob der Länge alleine durchaus aufbaut und entwickelt und irgendwie auch schon direkt in mehreren Welten zu Hause ist. Ne? Angefangen sogar von so seichteren, sehr gefälligen Rockpassagen, so Gitarrenriffs, die auf jeden Fall im Rock irgendwie verankert sind. So ein bisschen auch so im Gothic-Bereich, wir haben ja anderen könnten. Also nicht unaufgenehm aufgefallen wäre das Ganze schon, sag ich mal, auf so besagten Platten ganz anderer Richtungen. Mhm. Ne, es mutet auch ein bisschen romantisch an. Lauren hat natürlich eine sehr markante Stimme, gerade so in diesen etwas geschauteten Passagen, aber hat so einen nie aufdringlichen Kehlgesang. Also vielleicht ist gerade mal so eine Referenz, auch wenn man so ältere Platten anführt, so in seinem extremen Momenten, ja, so eine Nähe zu Asphyx gar nicht so weit weg. Ne, er hat so seinen eigenen Stil irgendwie, den hörst du gar nicht so oft, finde ich, in diesem Bereich. Ne? Und so die Melodie selber, sehr schön, setzt sich sofort fest. Ne? Das ist so ein Song, der auch trotz seiner wirklich markanten Länge, kann man ja schon fast sagen, für so einen Einstieg. Ne?
Krass, ja.
Echt auch vielleicht wegen des Refrains so ein bisschen Hitpotenzial auch bietet. Und das ist ja nicht wirklich einfach zu sagen, mein Song mit so einer Länge, ne? fast 8 Minuten 30. Also das ist auch einer der Tracks, die hatte ich jetzt vor Release schon gehört, da hattest du mir, glaube ich, auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich bevor es sogar Platte des Monats wird, hatte ich irgendwie gelesen.
Ich hatte dir, glaube ich, Shallow Nights erst geschickt, aber kann sein, dass ich dir den dann auch nochmal geschickt hatte.
Das war der zweite Song dann, glaube ich, auf jeden Fall, ziemlich stark, ne, ein Song, muss man sagen, in manchen Momenten kann er natürlich die Verwandtschaft zum Death Metal nicht leugnen, aber das ist schon, du merkst schon direkt auf dem Album, da kommt mehr. Ne? Wir reden jetzt nicht über eine reine Death Metal-Scheibe.
Mhm.
Also war herrlich überraschend, Starker also Anfang.
Was ich richtig geil an dem Song finde, ist, wie der sich aufbaut. Also der startet mit einem ziemlichen geilen Riff, ne? Diese ultra krass eingängige Melodie, die hält er dann irgendwie so eine Minute, dann wird der Song noch mal eine ganze Ecke ruhiger. Und dann, wenn der bei 2,5 Minuten, kommen so Akustik, so Halbakustik-Gitarren da rein, ne? Und das ist für mich schon die absolute Gänsehaut. Also bei 2,5 Minuten, da raste ich jedes Mal aus. Das ist so geil, wie der Song reingeht. Und der braucht 2,5 Minuten, um zu starten, ne? Aber,
also der nimmt sich richtig Zeit, aber wie du schon sagst, die braucht er halt auch irgendwie, um so sein volles Potenzial zu entfalten. Ja.
Und dann dreht der richtig Richtung Death Metal ab erstmal und findet dann aber auch wieder zurück in die Spur so. Mega starker Opener, also absolut geniales Stück Musik. Also kann ich nicht anders sagen. Ich kann mich an dem nicht satt hören, an dem Song. Ich habe den so oft gehört und das, obwohl der so ultra lang ist, also danach kann es eigentlich nur noch schlechter werden auf der Platte, aber das werden wir gleich sehen. Dann hören wir als nächstes Death Thou No Loss. Und der ist ja schon eher ein Death-Metal-Brecher, würde ich mal sagen. Ne? Also so insgesamt geht der mehr in das auch wieder lang, auch 8 Minuten 23, nur 4 Sekunden kürzer als der Opener.
Nehmen sich da nicht viel, ja.
Der ist relativ schnell in weiten Strecken. Ich finde die Vocals hier auch wieder sehr gelungen. Diesen kehligen Gesang hattest du schon hervorgehoben. Kommt hier auch sehr, sehr gut raus. Auch ein sehr, sehr cooles Stück. Also bis jetzt würde ich sagen, hat der erste Track noch die Nase leicht vorne, aber der steht dem nicht in viel nach. Also der ist auch wirklich, wirklich gut.
Ja, also ich würde da jetzt auch so fast mitgehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da vorgreife. Ich würde ja fast mein Highlight sehen, aber ich gebe dir einfach recht. Der erste Track ist auch einfach so verdammt stark. Sich da schwierig gleich im Fazit da wirklich für einen Anspieltipp zu entscheiden. Zum Song selber, ja, also ich muss sagen, wenn mir auch die verträumten Momente so auf der Platte sehr gut gefallen. Machte Spaß, hier zuzuhören, wie das Tempo auch mal so nach oben geht. Und auch so ein bisschen etwas Aggressivität reinkommt. Ne, hier schneiden die Gitarren teilweise richtig schön ins Fleisch. Nur noch so insgesamt hat man hier das Gefühl, schon irgendwo eine Extrem-Konserve geöffnet zu haben, aber natürlich trifft das nicht auf die vollen 8 Minuten 23 zu, ne, Experimente.
Nein, klar.
Lässt man sich auch hier natürlich nicht nehmen, aber die braucht so ein Song auch mit so einer Spielzeit. Ne, man streut gekonnt hier ein paar Wechsel ein, hier und da ein paar Wechsel ein und ich meine, das macht den Track auch so unheimlich interessant, ne? Auch einfach eine wunderschöne Nummer.
Ja, also die ersten beiden bis jetzt wirklich Kopf an Kopf rennen, würde ich sagen. Kommen wir zu.
Ja, beide so auf ihre Art, ne?
Ja, sind,
beide
sind,
lang, sind, aber beide so gänzlich anders.
Die sind sehr unterschiedlich, ne? Also dafür, dass das Album insgesamt doch sehr aus einem Guss wirkt, werde ich nachher nochmal in meinem Fazit bestimmt das eine oder andere Mal betonen. Falls ich es vergesse, sage ich es jetzt schon mal. Das wirkt wirklich wie aus einem Guss, aber doch sehr, sehr. Jeder Track für sich, ohne auch da jetzt wieder groß vorgreifen zu wollen, wirkt sehr, sehr eigenständig und trotzdem weiß man zu jeder Zeit, ich bin hier bei Echoes of Light von Chapel of Disease. So, das weiß man zu jeder Sekunde, finde ich. Und das wird in den ersten beiden Songs schon sehr deutlich. Kommen wir zum dritten Track, Shallow Nights. Ich würde mal ganz kurz, bevor ich dir da das Feld überlasse, meine Historie mit dem Song, der wurde vorab released. Ich glaube, es war der erste, der vorab released wurde. Ich habe mir den ein paar Mal angehört. Hatte das Rockhard Review, glaube ich, schon gelesen und konnte dann erstmal nicht so ganz verstehen, was man daran gefeiert hat. Also ich dachte, naja, der ist jetzt nicht so schlecht, aber wenn das ganze Album so wird, naja, hoffentlich gewinnt das nicht unser Zeitgeist-Poll. So, das war so mein erster Eindruck davon. Dann habe ich ihn nochmal gehört und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und er ist jedes Mal besser geworden. Ich hatte zwischendurch ein bisschen den Eindruck, dass der Refrain einen ein bisschen nerven kann, wenn man den Song zu oft hört, weil der ist halt Klagesang und wiederholt sich auch tatsächlich vielleicht ein, zweimal zu oft für meinen Geschmack. Also der Song geht wieder knapp 8 Minuten, also 7 Minuten 56. Und es hätten vielleicht auch 6 Minuten 56 oder so getan. Aber das ist auch wirklich Jammern auf extrem hohem Niveau, weil ich finde, wenn man den die ersten 5 Mal gehört hat, geht er einem ein bisschen auf den Sack. Wenn man ihn die ersten 10 Mal gehört hat, findet man ihn wieder geil. So, also der hat eine extrem gute Langzeitwirkung, finde ich.
Ja, also ich muss sagen, dem kann ich tatsächlich gar nicht so viel hinzufügen. Außer vielleicht so fazitär gesehen, also die Langzeitwirkung sehe ich hier nicht so vollständig. Ist ja auch an sich erstmal so eine etwas düstere und traurigere Nummer, damit auch wieder so anders als die vorangegangenen beiden Songs. Ne? Ich meine, natürlich kann man jetzt nicht in jedem Song so einen kompletten Ritt auch durch alle Musikgefilde immer machen, ne? Ohne dass das nachher irgendwann nervt. Songs müssen auch einfach mal so für sich stehen. Und muss sagen, ich begrüße ja auch ganz grundsätzlich, wenn Songs nicht immer so wie aus einem Guss klingen, ne? Und du auch mal einfach was anderes machst. Das hat der Platte, die wir ja gerade besprochen haben, auch stellenweise sehr, sehr gut getan. Ne? Man traut sich auch einfach mal was, ne? Und ja, so insgesamt finde ich den Track so eine Nuance zu lang. Also ich sehe da nicht so diese Langzeitwirkung, ne, der mich jetzt so komplett vom Hocker gehauen hat wie die ersten beiden Songs. Aber wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, das ist jetzt so Jammern auf ganz hohem Niveau. Ne, das ist definitiv kein schlechter Song. Ne, nur wenn du so ein starkes Werk betrachtest, was die Platte ja auch, das wird jetzt kein Geheimnis sein, durchaus ist, ist ja in anderen Rezensionen da schon sehr, sehr gut weggekommen und das auch nicht zu Unrecht. Ne, dann sucht man ja mal so ein paar Schwachstellen heraus und man sucht so das Haar in der Suppe. Und wenn es ein Haar in der Suppe gibt, würde ich sagen, ist vielleicht, dass der Song so insgesamt für das, was er ist, mir eine Spur zu lang ist. Ja, aber also, ist nicht schlimm, ist eine coole Nummer und ja, wie gesagt, der Refrain, wie du schon sagst, so, der kann einen jetzt so ein bisschen nerven, weil der wirklich sehr oft wiederholt wird. Ja, vielleicht muss man sich dann wirklich dann das 11. und 12. Mal noch geben, dass du sagst, jetzt erkennst du da die Genialität drin. Also ist ein gutes Stück, ich höre es gern, ich würde es nicht skippen. Aber wie gesagt, wenn ich hier ein Haar finden muss, dann ist es vielleicht so ein bisschen die Länge des Songs.
Also, auch. Was tatsächlich ein bisschen schade und schade ist ein extrem großes Wort. 2 Minuten weniger und der Song wäre ein Volltreffer gewesen. So ist er immer noch ein Volltreffer, aber man muss sich halt ein bisschen reinhören. Ne? Ja, kommen wir zum 4. Track, Selenophile. Ich hoffe, man spricht so aus. Selenophile. Du darfst du darfst vorlesen. Ja.
Also würde ich es auch sagen, Selenophile, ne? Das glaube ich, Englisch bleiben, so wie es geschrieben ist. Ja, also ich finde hier so mit dem 4. Track und so viele Tracks mehr haben wir ja gar nicht, ne? Hast aber wieder eine Nummer, die so ein bisschen geradliniger ist, ne? So ein bisschen weniger Schnörkel drinne hat, weniger Experimente auch. Tut auch mal ganz gut, ne? Sonst, gesagt hast du, Klangwelten, mit denen man so gar nicht mehr klarkommt. Gut, der 3. Track, der war jetzt an sich, so wie er gemacht war, auch nicht absolut progressiv, zumindest nicht so wie die ersten beiden Stücke. Die Nummer hier rockt für mich relativ gut, ne? Ist auch durch seine etwas weniger komplexe Struktur und auf jeden Fall ein Anspielerwert. Kann man machen, ne? Wird bestimmt nicht enttäuscht. Und ja, vermutlich, der Song ist auch so ein bisschen gefälliger und wird wahrscheinlich auch so den Durchschnittshörer vielleicht der vielleicht so ein bisschen Respekt vor etwas ausufernden Songs hast, jetzt nicht unbedingt verschrecken, wenn du dir den anhörst.
Ja, ist ja nur also 6 Minuten.
Ist einer der kürzeren Songs auf der Platte, 5 Minuten 42. Ne, kann man mal machen.
Ist noch nicht der kürzeste, aber der zweitkürzeste.
Ja, also wie gesagt, ist eine schöne straighte Nummer und so im Gitarrenspiel, ich weiß nicht, kann man sogar fast sagen, so ein bisschen so Indie-Rock-Anklänge, also
ja, der wird
auch gut gemacht.
Der wird so ein bisschen gefeiert, zumindest von der Rockart wird dem Hitpotenzial zugeschrieben. Würde ich tatsächlich mitgehen. Ist für mich auch nicht der stärkste auf der Platte, trotzdem super Song. Er ist tatsächlich das, was man vielleicht bei so einer Death oder Progressive Death oder wie auch immer man das jetzt nennen will, Band, ja, da ist es wahrscheinlich das, was der Radiotauglichkeit am nächsten kommt. So, würde ich mal behaupten. Den kann man sich geben. Das ist ein kleiner Hit. Der startet relativ schnell. Der Albumtitel wird genannt im Song. Ich glaube, wird er, also der Opener heißt ja auch wie das Album, aber hier wird er nochmal genannt, tatsächlich, hier Echoes of Light. Auch ein super Dingen, recht kurzweilig. Und das bei einem knapp 6-Minuten-Song. Ja, also auch toll. Also einfach gut. So. Kann ich nicht viel zu sagen, außer guter Song. So. ja, kommen wir schon zum vorletzten. Gold/Dust. Keine Ahnung, was die sich da, also diese Titel, ey. Ich meine, auf dem letzten hieß Null. so der Hit da von denen. Also, aber ja, gut. Ja, Gold Dust. Was wollen die uns sagen, Mathis? Was hören wir?
Ja, insgesamt eine sehr interessante Mischung, finde ich. Ich höre da auch wieder so deutliche Gothic-Einflüsse teilweise raus. Ne? Du hast aber auch sehr metallische Gitarren drin. Ich finde, hier wildert man wieder so in diversen verschiedenen Gefilden sämtlicher Metal-Spielarten. Was es auch so ein bisschen schwer macht, so die ganzen einzelnen Einflüsse alle so konkret zu finden. Ne? Jedenfalls auch wieder ein sehr spannendes Stück dadurch. Ne? Unterfordert jetzt auch nicht gerade. Und da streicht auch einfach nochmal so, wie vielschichtig auch diese Platte einfach ist. Ne? Du bekommst hier in diesen 42 Minuten, 7 Sekunden, die ganze Scheibe geht, eine verdammte Menge geboten. Und das Stück stützt das einfach wieder auch so ein bisschen. Ne? Es ist auch wieder halt so ein, wieder eine Nuance anders als so die anderen Stücke. Du hast natürlich wieder Einflüsse, die immer mal wieder auftauchen, wie gerade so diese Gothic-Elemente, die ich schon sehr beachtlich finde, sowas auch von so einer Band, die ursprünglich so aus diesem Death Metal-Bereich kommt. Mhm. Ne, geht's auf so einer Scheibe, wo man auch noch Death Metal-Einflüsse natürlich hat, aber da müssten wir uns gleich mal drüber unterhalten. So, wo ordnen wir das jetzt ein? Passt so eine Band wie Chapel of Disease, die Musik, die sie heute machen, überhaupt noch in so eine Schublade rein? Schwierig.
Ja, finde ich auch. Aber lass uns noch mal kurz bei dem Song bleiben. Also, was ich an dem extrem cool finde, ist, der Anfang ist super ruhig. Das ist der kürzeste Song, by the way, 5 Minuten 32. Mhm.
Aber auch nicht wesentlich kürzer
als der. Ja, und der ist 10 Sekunden kürzer als in dem Fall, ja. Auf jeden Fall, wir haben am Anfang, hören wir so ein Flattern irgendwie. Das ist so ein künstliches Flattern, irgendwie ein bisschen so ein Brummen irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ich konnte es auch nicht wirklich einordnen. Ja.
Ich finde, das hört sich extrem geil an. Also, der Song ist auch der fängt ja relativ ruhig an insgesamt, ne? Und am Ende ist er dann aber einer der schnellsten auf der Platte, ne? Also der baut sich auch so richtig, richtig geil auf. Also ich finde, wo wir vorhin bei Lucifer gesagt haben, im letzten Teil wird es ein bisschen schwächer. Insgesamt haben Songs, die am Ende von der Platte stehen, es ja eh immer so ein bisschen schwerer, aber ich finde, die retten es hier noch ganz gut. Also auch der ist ein guter bis sehr guter Song.
Wobei man sagen muss, gibt es gar nicht so viel zu retten, gerade weil das Album auch so bockstark zwei absoluten Krachern
gestartet ist. Okay, das wäre jetzt gerade absolut negativer dargestellt, als ich es gemeint habe. Also was ich damit meinte ist, die haben sich eben die drei letzten Songs, die haben halt nur 6 und nicht 9, das haben die sich halt gespart, bevor es dann halt irgendwann schwächelt. Und wir sind hier noch in dem starken Bereich, so darauf wollte ich so ein bisschen. Also die letzten beiden Songs sind noch volle Kanne geile Dinger. Und damit würde ich dann jetzt auch zum letzten kommen, nämlich To an Ode to the Conqueror mit 6 Minuten 5, fast schon auch wieder ein kurzer Song. der wird recht balladesk, ne? Und insgesamt ein sehr nachdenkliches Stück, finde ich, sehr episch. Wir haben wenig Gesang und viel Melodie da drin. Also sehr, sehr getragenes Ding. Ich finde es ein. Also man kann es ja so oder so sehen. Also man kann ja sagen, irgendwie, das ist cool, wenn so ein Song irgendwie so ein bisschen, wenn eine Platte so ein bisschen nachdenklich endet und nochmal so ein bisschen runterkommt, dich wieder so ein bisschen auf Erde zurückbringt. Man kann natürlich auch sagen, naja, man könnte auch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen am Ende setzen und vielleicht nochmal richtig aufs Gaspedal treten. Das haben sie hier nicht gemacht. Ne? Also die haben sich eher für die wir enden ein bisschen ruhiger Nummer entschieden.
Und ja gut, du kannst halt nur eines von beiden. Ne? Man kann beide Ansätze verstehen und beide Ansätze haben auch was für sich. Ne? Aber ja, da gehen die eher so die etwas ruhigere Schiene.
Genau, finde ich aber auch vollkommen okay, weil weil für mich ist nach diesem Song sowieso Echoes of Light wieder gelaufen und von daher war das dann auch vollkommen in Ordnung. Also da kann man ruhig enden, weil ich kann einfach wieder auf Track 1 klicken und den ganzen Spaß nochmal hören. Ja, das
ja, definitiv keine Zeitverschwendung.
Das habe ich zu An Ode to the Conqueror zu sagen. Jetzt darfst du noch.
Ja, also ich finde, hier setzt die Band nochmal so einen richtig schönen Gruß in Richtung heutige Opeth ab. Ne? Extrem atmosphärisch. So, du hast natürlich diese naturgegebene Präsenz anderer Progressive Acts natürlich drin, wenn du so nach Referenzen suchen willst. Und genauso wenig wie so ein Michael Ackerfeld seine Neigung nicht verleugnen kann, kann man auch hier getrost sagen, so Pink Floyd darf in diesem Zusammenhang sicherlich keine falsche Referenz dafür sein, wo so die ja, Reise, in welche Richtung diese Reise hier geht, ne? Aber gut, seine Aussage ist natürlich immer so in etwa aussagekräftig, wie wenn du mal wieder Maiden-Gitarren in dem nächsten klassischen Metal-Stück ausmachst, so Pink Floyd, was denn immer. Mit Opeth liegst du da auch halt nicht so falsch, ne? Ja, wer sich hier nochmal ein bisschen beseelt berauschen lassen möchte, hört dann einfach auch mal hier rein. Auch wenn ich sage, das Stück ist sehr stark, ist das für mich somit das am wenigsten repräsentative Stück.
Ja, das ist sehr, sehr outstanding. Ja.
Deswegen wäre es halt auch nicht mein Anspieltipp, was aber jetzt nicht heißt, dass ich das Stück schlecht finde.
Ja, also es ist ein 6-minütiges Outro zu der Platte, könnte man sagen, ne? Also das ist kein schlechter Song, aber der bringt einen halt wieder so ein bisschen zurück ins normale Leben, so, ne? Ja. Ja, Mathis, sind wir durch, ne? Soll ich vorlegen?
Ja.
Ich möchte gerne mein
Fazit. Ja, dann hau mal dein schönes Fazit raus. Da hast du dich schon so drauf gefreut.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, die Rockhard, die hat 9 Punkte gegeben, Album des Monats. Ja, ich würde da mal anders anfangen. Mir ist aufgefallen, was ich da höre, als ich irgendwann, während wir in der Vorbereitung waren, im Fitnessstudio auf dem Laufband stand, die Ohrhörer drin hatte und die Platte, glaube ich, zum 2. oder 3. Mal gehört habe an dem Tag. Ich habe jedes Mal lauter gedreht, wenn die Scheibe wieder von vorne angefangen hat. Ich finde, die Platte wird immer geiler, je öfter man die hört. Also das ist wirklich so ein Ding, das wächst mit jedem Durchlauf. Mhm. Ich mach's auch jetzt jedes Mal, wenn Echoes of Light wieder anfängt, der erste Song, drehe ich wieder ein Stückchen lauter so. Also so, ohne Scheiß, so macht Metal Spaß so. Ich stehe da auf meinem Laufband und 1000 Leute sind um mich rum und ich möchte schreien und mitsingen und die Faust in den Himmel recken. So geil finde ich das. Kennst du dieses Gefühl, wenn du so in dich reinschreist so?
Mhm.
Und genau das habe ich bei den ersten paar Songs da drauf. Und wenn bei 2 Minuten 30 die unverzerrten Gitarren einsetzen bei Echoes of Light, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist das ähnlich wie beim Vorgängeralbum bei Song of the Gods. Das ist absolut genial. Der erste Song unangefochten für mich der Anspieltipp. Also dicht gefolgt vom 2., 3., 4., 5. und 6. Also das sind eigentlich alles Anspieltipps, aber wenn, dann hört euch den Opener an. Das ist ein Wahnsinnsstück Musik. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Die ganze Nummer hat für mich auf jeden Fall jetzt schon einen der Spitzenplätze in meinen Jahrescharts abonniert, wenn nicht sogar den Spitzenplatz jetzt schon. Ich vergebe 10 von 10 Pferdekopfnebeln und jetzt darfst du.
Mhm. Ja, ich habe ja gerade schon kurz versprochen, ich muss noch mal eine Referenz zu meinem Rockhard-Erlebnis mit Chapel of Disease setzen. Also ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte, was diese Kölner Truppe ja angeht, ne? Und auf dem besagten Rockhard, von dem du erzählt hast, wo Chapel of Disease vor ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lange her, mal zu Gast waren, habe ich die
2019,
leider...
2019, kannst du dir ja, auf YouTube 2019. angucken.
Ja. Ja, habe ich leider ignoriert. Du weißt ja, Termine am Bier- und Bratwurststand waren da etwas wichtiger. Asche über mein Haupt. Ne? Ich habe mich eigentlich jetzt erst so im Verlaufe der Beschäftigung dieses Albums das erstmal so richtig mit deren Musik auseinandergesetzt. Gut, viel mehr als die neue Platte habe ich jetzt auch nicht gehört, aber ich schließe aus deinen Lobhudeleien, dass es sich doch zumindest mal sehr lohnen würde, vielleicht auch das Vorgängeralbum nochmal zu hören. Ne, ja, zur Platte selber, ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, die Band hat eine offenkundige Entwicklung durchgemacht, ne? Und profitiert natürlich auch deutlich von dieser Open-Mind-Mentalität.
Mhm.
Ne, du hast ja so traditionelle Riffs natürlich noch drin. Ich meine, die haben als Death-Metal-Band mal angefangen, ne? Und so in diese Schublade passen die ja nicht mehr wirklich. Gerade wenn wir über das jüngste Werk hier reden, das Vorgängerwerk, gut, müsste ich mich mal näher mit befassen, aber da habe ich ja auch schon so von dem, was du erzählt hast und was man so gelesen hat, rausgeschlossen, dass man da auch schon so in diese progressivere Richtung gegangen ist und einfach auch mal andere Sachen ausprobiert hat. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, das ist natürlich jetzt nicht, was jedem schmeckt, ne? Aber mal Hand aufs Herz, so gute Bands im traditionellen Death Metal gibt's einfach zuhauf. Ne?
Mhm.
Und ich finde da so eine frische Brise hier wie Chapel of Disease, ne, die kann man einfach mal so offenherzig annehmen. so sich entweder dran erfreuen oder wem es nicht gefällt, der kann die halt ignorieren. Aber ich habe zu ganz, ganz großen Teilen an diesem opulent bunten Werk, so muss man es ja nennen, so der noch so einen leichten Todeshauch hat, ne, so die Wurzeln kann man ja nicht ganz verleugnen, wirklich Spaß gehabt, das zu hören. Ich gebe dir recht, so die Platte wächst so mit jedem Hördurchlauf und die wird auch noch einige Male bei mir garantiert rotieren.
Auf jeden
und,
Fall.
Ja, und ich muss sagen, als voller Überzeugung vergebe ich hier 8,5 von 10 kosmischen Knochen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal die wirklich gute Produktion der Scheibe hervorheben. Hat mir absolut gut gefallen. So, und Anspieltipp, es fällt mir extrem schwer, erster oder zweiter Song, komm, ich gehe mit dem Titeltrack Echoes of Light.
Ja, dann haben wir beide den gleichen Anspieltipp. Aber ist ja auch gut, ja. Also, das ist einfach ein Wahnsinns-Song. So, das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, Mathis.
Mal wieder durch.
Nochmal ganz kurz Recap. Wenn du dich mit dem Vorgängeralbum von immerhin 2018 noch nicht so sehr beschäftigt hast, Void of Words, Oblivious, Obnoxious, Defined, Song of the Gods, Null, Thousand Different Paths, The Sound of Shallow Grey. Wer aufgepasst hat, auch der nur 6 Songs, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, 47 Minuten aber immerhin, also noch länger sogar. Auch wahnsinnig stark. Wirklich, wirklich stark. Geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung schon in weiten Strecken. Und also eine Band, ich hoffe, dass die sich da nicht irgendwie gerade irgendwie selber ein Beinchen stellen, indem sie da die, ja, da die Besetzung da irgendwie durchrotieren, ne?
Ja gut, man muss mal sehen, was da final draus wird. Ich glaube, wenn wir sie auf dem Rockhard sehen, wird er wahrscheinlich da mit dem schon genannten Lifeline abgehen.
Ja.
Ich meine, weiß nicht, was bis dahin passiert. Ob ja dann vielleicht erstmal fest auch wieder so ein paar neue Musiker dazu stoßen, weil ich denke mal, irgendwann kommt es ja wieder in die Bredouille, auch mal wieder neue Musik zu machen. Wobei mit der Platte, da kann er ja erstmal schauen, wie er da auf Tour geht und wer da Zeit hat. Ja. Und muss man sehen, wie sich das für die Zukunft entwickelt. Aber ja, bleibt spannend, ne?
Also ich freue mich da wahnsinnig drauf, die auf dem Rockhard live zu sehen. Das wird richtig, richtig geil. Also das ist...
Ja, diesmal werde ich es mir auch nicht nehmen lassen. Dann fällt die Bratwurst mal aus. Dann gucken wir lieber Scheppel auf die Season.
Aber ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja hier in unserer kleinen internen Rockhard-Camp-Gruppe, ist ja das Gemecker wieder groß, wie scheiße das Line-Up doch mal wieder ist, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das Billing ist ja jetzt komplett, ne? Wir haben DAD, muss man nicht mögen, ist aber eine Partyband. Wir haben Unleashed, haben wir hier auch schon lang und breit besprochen in diesem Podcast. Wahnsinnig geile Band. Wir haben fucking Amorphis. Amorphis, Alter, wie geil ist das denn mal wieder?
KK's also, ich mein, Priest. Ich muss doch nicht überzeugen. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sich nicht beschwert haben. Also für mich sind sehr, sehr viele Highlights dieses Jahr dabei. Ich bin mit dem Billing absolut zufrieden.
Ja, das ist
gut. Ich meine, das verteilt sich so ein bisschen ungleich für mich über die Tage. Ich habe so meine großen Momente so am ersten und zweiten Tag. Am dritten ist da so mehr für mich Verzichtbares dabei. Dennoch einige Sachen, die ich natürlich mitnehmen werde. Ich finde, man kann ein Festival immer ja gut nutzen, um auch mal Bands eine Chance zu geben, wo man zuerst mal so gesagt hätte, auf jeden Fall beschlossene Sache, dieses Jahr wieder viel Musik hören, viel vor der Bühne stehen und nach Möglichkeit alles mal zumindest angehört haben.
Ja, und
wenn mich mal irgendwann nicht interessiert, da kann man ja immer mal so nach hinten gehen, mal was anderes machen, aber zumindest mal reingucken, so schadet ja nichts, ne?
Ja, dann haben wir so Kleinigkeiten wie Forbidden Exorder, Primordial da noch drin, Riot V, dann, und das sind nur die mit Logo hier vertreten sind. Brutus habe ich noch übersehen. Die sind auch recht interessant. Die habe ich mal vor 1000 Jahren, meine Frau kam da mit mir um die Ecke. Das ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist irgendwie so was sehr Experimentelles. Irgendwie, ich meine, irgendwie aus Berlin oder so, ne? Da kann ich mich aber gerade täuschen.
Ja, also ich hatte mal vorab reingehört. Muss sagen, wo ich jetzt reingehört hatte, ich weiß nicht mehr, was genau für ein Song war. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Muss ich mal sehen. Das heißt ja auch noch nichts, ne?
Ja.
So eine Band wie Thronehammer auch dabei. Glaube ich, eröffnen am ersten Tag.
Ja, Thronehammer,
Alter. Die habe ich ja auch mit dem neuen Album sehr abgefeiert in unserem Jahrespoll. Ne, es ist für mich sehr, sehr viel dabei. Also ich bin da hochzufrieden mit dem, was dieses Jahr da spielt und kann mich da absolut nicht beschweren.
Ja, wir haben noch eine ganze Menge mehr, aber von denen, die ich genannt habe, muss ich tatsächlich sagen, wird Chapel of Disease definitiv ein Highlight für mich sein. Neben Amorphis Unleashed, so denke ich. Aber da werden Chapel of Disease werden da vorne für mich mitspielen. So, definitiv.
Ja, die muss ich mir dieses Jahr auf jeden Fall angucken. Keine Frage.
Ja, wir freuen uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns und unseren doch sehr, sehr positiven Bewertungen diesmal. Also da war ja jetzt, da waren jetzt ja keine 4 von 10 Sushi-Rollen dabei, sondern.
Nee, also ich kann mich echt auch über die Gewinner dieses Mal nicht beschweren. Da tue ich ja sowieso nicht, ne? Aber hat mir schon so ein bisschen in die Karten gespielt. Wirklich sehr schön. Obwohl ich mich auch über Saxon gefreut hätte. Ne? Die waren ja auch noch so ein bisschen im Rennen gewesen mit der neuen Scheibe. Hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert, wenn wir die besprochen hätten. Aber das sind doch schon 2 ordentliche Scheiben.
Ja, ich muss sagen, ich hab die neue Saxon, ich habe mir die angehört und ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, sagen wir mal. Also die ist jetzt auch nicht scheiße, aber Saxon gibt es halt auch 42 Millionen Alben und die klingen halt einfach immer nach Saxon so. Ne? Das ist alles cool und vielleicht, wenn man sie ein paar Mal mehr hört, wird es auch besser, aber...
Ja, ich sag mal so, das Album wartet jetzt mit wenig Überraschungen auf, aber...
Ja.
Es ist okay. Ich hab's ein paar Mal gehört.
Ja, geht klar. Ist halt Biff, so, ne? Alles gut. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann macht das bitte reichlich über unsere Homepage, über Instagram, Twitter, Facebook, whatever, wie auch immer ihr uns erreichen könnt. Gebt uns Feedback, wenn ihr unsere Privatnummern habt, schickt uns Sprachnachrichten. Ansonsten, ja, supportet uns bei Steady, wenn ihr Bock habt. Ich hatte irgendwie in der letzten Folge so ein bisschen großspurig angekündigt, dass ich mal wieder eine Schatzkiste mache, ne? Habe ich noch nicht. Hm. Muss ich unbedingt machen, ich faule Sau, ey. Ja, mache ich aber irgendwie jetzt die Tage mal, wenn ich wieder im Lande bin. Mathis, hast du noch abschließende Worte?
Nee, also ich denke, wir haben alles gesagt. Wir waren sehr zufrieden mit dem, was wir heute besprochen haben. Uns haben die Alben sehr gut gefallen und schauen wir mal, wann wir den nächsten Zeitgeist machen. Ich glaube, jetzt als nächstes machen wir erstmal so ein bisschen was anderes. Was genau, werden wir uns nochmal austauschen. Wir haben ja noch so ein paar Ideen, ein paar Sachen, die jetzt in nächster Zeit anstehen, die wir dann jetzt auch zeitnah veröffentlichen wollen. Gucken wir mal, wo die Reise jetzt weiterhin geht und demnächst gibt es aber dann auch mal wieder ein Zeitgeist-Voting.
Ja. Bevor ich gleich nochmal irgendwie hier zurückspulen muss und hören muss, du hattest 8,5 was vergeben für Chapel?
Kosmische Knochen.
Ach ja, kosmische Knochen, genau, richtig. Ja, richtig, ja. Alles klar. Ja, Leute, wir sind durch. Hört euch die Platten an. Absolute Empfehlung. Bis jetzt 2 Top-Highlights 2024. Ich denke, wir werden sie am Jahresende wieder in diesem Podcast besprechen, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber
also,
wer weiß.
So möglich wäre es. Man muss natürlich noch ein bisschen gucken, was dieses Jahr noch so kommt. Aber definitiv 2 heiße Kandidaten. Ja. Aber war ja bis jetzt schon ein sehr starkes Jahr. Definitiv, wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, ob wir beim nächsten Jahresvoting mit 10 Platten pro Nase auskommen.
Genau. Wir kleine Neuerung. Wir machen
Top 100.
Jetzt die Top 100. Jeder stellt 100 Platten vor. Nehmt euch mal die nächsten 16 Stunden Zeit. Nein, das machen wir sicherlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von Chip Love Disease noch was hören werden dieses Jahr, hier auf diesem Kanal sozusagen. Ja, Mathis, ich bedanke mich für die coole, kurzweilige Folge mit 2 coolen, kurzweiligen Bands. Ja, und dann bleibt mir nichts zu sagen, außer wie immer an dieser Stelle, Chip Love.
Chip Love.